Zeit, heut zum, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zum.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und eh alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Ja, schönen guten Tag. Ja. Nächste Folge. Grüß dich. Power to the People, der nächste Podcast, Folge Nummer, warte, muss ich nachdenken, Nummer 3, glaube ich, haben wir jetzt schon. Heute ein spannendes Thema und ich freue mich, dass ich heute in Biesenberg bin, zu Gast bei der Susanne Kahr. Und dass wir endlich bei unserem dritten Podcast jetzt mal ein Thema haben, das sich nicht direkt mit Landwirtschaft beschäftigt, sondern heute werden wir über die Susanne reden und vor allem auch über das Thema Veganismus, vegane Lebensweise. Und für den Podcast ist es, denke ich, extrem wichtig, dass wir auch weggehen von der Landwirtschaft hin, kann man schon fast sagen, zu einer Städterin, ja, also definitiv keine Landwirtin. Und eben dieses Spektrum, das so wichtig ist bei Power to the People, dieses Meinungsspektrum, was wir da haben, dass wir das auch entsprechend aufmachen und damit auch einen schönen Kontrapunkt setzen können, nämlich mal eine sehr, sehr andere Perspektive auf das Thema zu werfen. Jetzt habe ich eh schon viel gesagt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten und sag noch mal Hallo.
Ja, hallo.
Grüß dich. Und ich würde dich einfach mal bitten, vielleicht einfach mal kurz zu erzählen, wer du bist. So fangen wir in der Jugend an oder fangen wir früh an und arbeiten uns halt einfach in die Gegenwart durch und wie du zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist.
Ja, ja, das ist gar nicht so einfach. Also erstmal freue ich mich, dass ich da bei dem Podcast eingeladen wurde. Vielen Dank. Ich habe eher die Auffassung, dass ich nicht jemand bin, sondern dass ich immer jemand werde, also alles irgendwie in Bewegung ist und sich alles entwickelt. Also ich habe Philosophie studiert und von daher kommt wahrscheinlich auch ein Großteil meines Anliegens, über Verbundenheit nachzudenken und zu arbeiten. Und zwar auch in Bezug eben nicht nur zwischen Menschen, die Verbundenheit und Kommunikation, sondern auch zwischen den Spezies, also zwischen verschiedenen Arten, Menschen, Tieren, Pflanzen möglicherweise. Es gibt ja Leute, die auch sagen, dass Steine Wesen sind. Mhm. Also das möglichst breit zu fassen. Mhm. Und ich habe auch als Journalistin gearbeitet, arbeite auch immer noch als Journalistin im Bereich Architektur und Design. Ich habe außerdem auch eine Ausbildung als Coach, als Lebens- und Sozialberaterin. Also ich habe schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht, aber ich glaube, es lässt sich schon zusammenbringen auf den Punkt, dass es immer um Kommunikation und Verbundenheit geht.
Mhm, mhm. Du hast ja zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, über das wir nachher noch reden werden. Woher kommst du? Du bist, glaube ich,
aus München, genau. Ja. Ich bin dort in die Schule gegangen, bin dann nach dem Abitur nach Wien. Ich habe auch in Wien Familie. Und habe dort dann Philosophie und Germanistik studiert und ja, dort eigentlich dann meinen weiteren Werdegang auch philosophisch und journalistisch und so weiter.
Warum Philosophie?
Philosophie war eigentlich das Wichtigste. Also ich habe dann beim Inskribieren festgestellt, dass man Philosophie kombinieren muss und habe dann noch eben Germanistik dazu genommen. Ja, weil einfach die Fragestellung, was ist das Leben, beziehungsweise wozu leben wir, wie stehen wir mit anderen in Verbindung, wie können wir kommunizieren? Das sind eigentlich alles so Lebensthemen, die von der Philosophie sehr stark beleuchtet werden.
Also da ist die Verbundenheit schon angelegt gewesen, dieses Thema, oder?
Eigentlich schon, und es geht auch sehr stark darum, was ich auch sehr wichtig finde, einfach verschiedene Ansätze zu verstehen. Ja, also sei das jetzt aus der griechischen
Podcast, Antike. Ne?
Ja, genau, ja, gut, genau. Also eben, weil du auch gesagt hast, eine andere Perspektive, also diese Perspektivenwechsel ist auch so ein Wort, das ich ganz wichtig finde. Also dass man einfach versucht, verschiedene Standpunkte einzunehmen und da auch irgendwie wirklich einzusteigen und die nicht nur theoretisch anzuschauen, sondern wirklich versuchen, die auch nachzuvollziehen.
Ja. Und woher kommt das Interesse für das Thema? Dieses Interesse an der Verbundenheit, an deine Entscheidung für das Philosophiestudium, woher kommt das? Immer schon da gewesen? Oder?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, da kann man gar nicht so einen Fixpunkt festmachen, wo ich dann gesagt habe, das will ich jetzt machen, sondern das ist eigentlich so eine Entwicklung. Also ich habe mich auch immer stark für so Hierarchiediskussionen interessiert, wo jemand sagt, also das ist jetzt gut, das ist schlecht, das ist oben, das ist unten, das ist was wert, das ist nichts wert und so weiter. Und da geht's ja dann auch immer sehr stark irgendwie um diese Positionierungen. Und ich habe es immer wichtig gefunden, da auch zu sehen, was ist aber das Gemeinsame oder wie kommuniziert man oder wie stehen die Dinge im Verhältnis zueinander. Also das ist im Prinzip ja eigentlich immer ein ähnlicher Ansatzpunkt, ja, von der Forschung, obwohl sich dann natürlich verschiedene Fragen daraus ergeben.
Aber studieren war für dich von Anfang an klar, weil du hättest ja für Kochlehre entscheiden können oder ganz was anderes.
Ja.
Warum ist es die Philosophie geworden? Ich reite ein bisschen drauf herum jetzt, aber es interessiert mich jetzt.
Warum ist es die Philosophie gewesen? Vielleicht, weil einfach
du der Ethik... Geld verdienen, oder? Na,
genau, weil der Ethikunterricht wahrscheinlich auch sehr spannend war, wo ich dem einfach begegnet bin. Und weil, also ich...
In der Schule.
In der Schule, genau. Also ich war ja nie in Religion, weil ich auch nicht getauft bin. Also ich bin quasi... Ich habe zwar natürlich schon von den ganzen traditionellen Religionen was mitbekommen, aber irgendwie hat mich das auch nicht angesprochen, weil das mir viel zu strikt und zu dogmatisch ist und deswegen Philosophie einfach einen viel weiteren Horizont aufgemacht hat, weil ja die Fragen schon wichtig sind, wo man sich überlegt, ja, was mache ich hier oder was soll ich hier machen oder wie ist das gute Leben? Also diese ganz klassischen Fragen der Philosophie. Ja? Oder gibt's einen Sinn im Leben und wenn ja, wie kann ich den wie kann ich glücklich werden? Ja? Kann ich glücklich werden? Ja?
Ja, auch. Da müssen wir vielleicht auch noch mal einen Podcast dazu machen, wie ist der Sinn des Lebens und wie kann man glücklich werden?
Genau, die ganz einfachen Fragen.
Ja, die einfachen Fragen. Ja. Zumindest einfache Fragen, aber die Antworten könnten schwierig werden.
Ja.
Das heißt, du hast dann studiert, wo hast du studiert, hast du gesagt?
In Wien.
In Wien schon.
Ja, ja.
Aha, du hast dann schon quasi den Schritt nach Wien gemacht.
Ja.
Was kam danach? Oder was hat dich während des Studiums sehr geprägt?
Während des Studiums habe ich auch immer gearbeitet. Also ich einerseits im Konzerthaus, also ich habe eine starke Affinität zu Musik. Ich komme aus einer Familie mit Musikern. Und
Rockmusiker oder?
Nein, klassische Musik. Genau. Genau. Und habe auch in so einer Kulturinitiative sehr lang gearbeitet, wo es um verschiedene Dinge gegangen ist. Also da hat es alles Mögliche gegeben, Theater, Performance, Ausstellungen, Tanz, alles Mögliche. Und ja, also so habe ich eigentlich während des ganzen Studiums auch mich nebenbei beschäftigt.
Okay, ja, Fahrt ist dann nicht mehr.
Ne?
Du schreibst auch gern, glaube ich, deswegen du hast ja gesagt Journalismus, ne?
Genau, ich habe auch relativ früh schon angefangen, journalistisch zu arbeiten. Da bin ich auch so über Performance und Tanz reingekommen und dann war es eigentlich mehr in letzter Zeit auch mehr Design, Architektur, aber auch so Fragen zu Urbanismus und auch
Urbanismus, okay.
Urbanismus, ja, also spannend. Eigentlich so, genau.
Also der Kontrapunkt zum Ruralismus, glaube ich, das heißt Land, ne?
Ja,
genau. Okay, ja, spannend, genau.
Wo es auch, das ist eigentlich halt dann aus einer anderen Perspektive wieder die Frage, wie leben wir zusammen oder wie wollen wir zusammenleben, wie kann man die Umwelt gestalten oder die gebaute Umgebung gestalten und so weiter. Also das ist schon auch ein Aspekt wieder dieser Frage.
Okay, da kann man dann sicher lange über Kultur, Natur etc. diesen Unterschied da diskutieren.
Genau.
Ne? Der ist sicher sehr, sehr relevant. Aber bei den Landwirten immer wieder ein Riesenthema. Landwirte als Kulturerhalter oder Pfleger der Kulturlandschaft, kommst oft in die Diskussion, was ist jetzt Kultur, was ist Natur. Aber ja gut, ist heute nicht das Thema, weil sonst dauert der Podcast 4 Stunden. Ja gut, für alle, die das jetzt hören, vielleicht eine kurze Zwischenmeldung. Es kann sein, dass das Gespräch eine Zeit lang dauert. Wenn ihr euch da ein bisschen durchorientieren wollt, wir versuchen zumindest im Podcast sowas wie Kapitelmarken einzubauen. Das heißt, zumindest am Webplayer auf der Webseite könnt ihr euch dann ein bisschen durchmanövrieren und wir versuchen dann die einzelnen Gesprächsabschnitte zu benennen. Und dann könnt ihr euch einfach dorthin klicken, was für euch spannend ist. Mal abgesehen davon, dass sicher das ganze Gespräch spannend ist. Gut, das heißt... du hast studiert, du hast eine starke Affinität für Journalismus, du hast dich mit vielen Themen sehr in die Tiefe auseinandergesetzt. Du hast dann irgendwann dieses Buch geschrieben, Verbundenheit. Ja? Was ist auf dem Weg nach dem Studium bis zu diesem Buch? Ja? Was ist da passiert? Und warst du von Anfang an Veganerin oder wurdest du dann irgendwann zur Veganerin im Laufe deines Weges?
Also ich bin schon ganz lang Vegetarierin gewesen, schon während der Schulzeit.
Ja.
Und zwar war da einfach das auslösende Moment die Erzählung von einem Freund, einer Freundin, der hat nämlich im Schlachthaus gearbeitet. Und das war in den 80er Jahren. Also ich denke mal, es ist jetzt wahrscheinlich nicht besser geworden. Also auf jeden Fall, diese Erzählungen haben mich dazu bewogen, dass ich einfach mit dieser Fleischproduktion nichts mehr zu tun haben will und
Wie lange ist das her?
Das ist 84 gewesen.
84 war ja. Schon, ja, mhm. Ja.
Und dann zur Veganerin bin ich eigentlich schon relativ viel später erst geworden, und zwar durch eine von unseren beiden Töchtern. Ich habe Zwillinge. Mhm. Und die haben sich auch mit Ernährung viel beschäftigt, und eine von beiden hat ihm gesagt, sie möchte das jetzt mal ausprobieren, weil ihr die ganzen Geschichten auch aus der Milchindustrie und aus der Milchwirtschaftsproduktion, also diesen ganzen Zusammenhängen, wie die Tiere behandelt, gehalten werden und so weiter, mhm. nicht gefallen haben. Okay. Hat sie mich eben eingeladen, so einen veganen Test zu machen, eine Woche, und ich habe mir gedacht, na ja, okay, also ich war eigentlich nicht begeistert, weil ich gern Käse gegessen habe und das alles sehr lecker fand. Und ja, habe das aber gemacht, und dann eigentlich nach der Woche wollte ich das auch gar nicht mehr. Ja, war ich eigentlich sehr überrascht auch, dass mir das so leicht gefallen ist. Genau, und seitdem, also das ist jetzt 8 Jahre her.
Okay, das ist so ein Prozess gewesen. So.
Ja, eigentlich schon. Wobei ich natürlich schon auch sagen muss, ich hätte es auch schon früher machen können, wenn ich das irgendwie, wenn mir das mehr bewusst gewesen wäre. Aber sie hat uns da eigentlich draufgestoßen. Mhm.
Aber gerne vielleicht noch zurück zu deiner Vegetarisierung, quasi zu diesem Erlebnis. Was war denn das Element in dieser Geschichte, die du gehört hast, das dann wirklich ausschlaggebend war für dich?
Wie er beschrieben hat, wie es dazugegangen ist. Also das hat eigentlich den ganzen Prozess betroffen. Also erst sowohl, wie die Tiere abgeholt worden sind und schon mal gar nicht mitfahren wollten. Ja. Also auch wie sie dann vom Transportwagen runtergescheucht worden oder gezerrt worden oder getreten wurden und so weiter. Und dann auch diese ganzen Abfolgen im Schlachtprozess.
Die also zum kein Teil spezielles sehr Ereignis, sondern
nein,
eher dieses Gesamtsystem.
Genau, das Gesamte. Also einfach wie, ja.
Kannst du dich noch erinnern, wie ist dir da gegangen? Was war da so dieser Impuls, an was du da gedacht hast? Welcher Gefühl hast du da gehabt?
Also in erster Linie habe ich das grauenhaft gefunden. Mhm. Und zwar sowohl aus der Perspektive, der hat es ja erzählt, also er hatte da mitgemacht, er musste da mitmachen als Job, ja, und hat sich sehr schlecht gefühlt, weil er sehr viel Mitleid hatte, und ich hatte auch sehr viel Mitleid mit diesen Tieren, die ich ja nicht gekannt habe, die habe ich ja auch nicht gesehen, ja, aber er hat das irgendwie auch sehr anschaulich rübergebracht, und der hat es dann auch aufgehört, weil er gesagt hat, also er kann das nicht, war zwar gar nicht so schlecht bezahlt, aber er wollte das nicht. Und ja, also das war für mich einfach sehr anschaulich und eindringlich.
Das heißt, bis zu dem Tag hast du eigentlich, sagen wir, ganz normal Fleisch konsumiert?
Naja, also Fleisch hat es sowieso nie viel gegeben bei uns. Ja. Also meine Mutter hat eigentlich wenig Fleisch gekocht, aber ja, doch, habe ich schon ab und zu gegessen. Ja.
Okay. Dann war eben dieser Schritt ins Vegetarische.
Genau, aber dann fällt mir noch was ein. Das ist allerdings noch früher gewesen, das fand ich ganz interessant, ist mir später dann wieder eingefallen. Meine Großmutter war ja aus Wien, und die hat gern Tafelspitz gemacht.
Wiener Wurzeln.
Genau. Und dann habe ich mal dieses Fleisch, das sie in der Suppe gekocht hat, rausgenommen, und das ist ja so fasrig. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist mir vorgekommen, also wenn ich direkt aus dem Tier das jetzt rausreißen würde, und das war ganz grauenhaft. Das war auch irgendwie so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, eigentlich.
Also stimmt was nicht, ja.
Ja, irgendwie gefällt mir das nicht. Ja.
Okay. Das war aber schon vor dem.
Das war vor dem, also, und Rindfleisch habe ich da sowieso auch nie gegessen mehr.
Okay, dann hast du dann gesagt, der nächste Schritt hin vom Vegetarischen zum Veganen waren deine Töchter dann.
Ja.
Und was haben die gemacht?
Naja, also sie hat mir davon erzählt, einfach wie diese Haltungsbedingungen sind von den Tieren auch, beziehungsweise das ist ja, ich meine, das glauben ja viele vegetarisch lebende Menschen, dass es okay ist, weil das dem Tier nicht schadet, wenn es gemolken wird. Ja. Und was halt dabei ausgeblendet wird, ist natürlich, dass eine Kuh ja kein Tier ist, die von Natur aus Milch gibt. Das glauben aber Leute, das glauben erwachsene Leute. Es hat zum Beispiel eine Person zu mir gesagt, also wenn die Kühe nicht gemolken werden, dann schreien die, weil ihnen das Euter wehtut. Mag sein, ja, aber das ist ja nur deswegen so, weil sie irgendwie immer künstlich wieder dazu angestiftet werden, dass sie überhaupt Milch produzieren. Ja. Die werden ja geschwängert, und dann wird das Kalb weggenommen, meistens geschlachtet. Ja. Und so ist es halt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so das Happy Life, ja, für die Kuh, die dann halt kommt und einmal gemolken wird und dann steht sie wieder auf der Weide. Sondern im Gegenteil, ja. Und dann, wenn die Kuh fertig ist und nicht mehr genug Milch gibt, dann wird sie halt verwurstet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist dann das Leben von der schönen Kuh. Mhm. Ja. Also so insofern, ist das auch etwas, wo ich mir gedacht habe, eigentlich gefällt mir das nicht. Ja. Wenn man jetzt weitergeht, ich meine, da gibt's ja ganz viel Theorie dazu auch, philosophisch, feministisch gesehen, also ökofeministisch gesehen, zum Beispiel von der Carol Adams, die über Fleisch- und Milchproduktion arbeitet und die sagt, im Prinzip ist es die Ausbeutung des weiblichen Körpers. Mhm. Ja? Also sowohl bei Milch natürlich, als auch bei Eiern, als auch bei Fleisch.
Mhm. Also wenn man es abstrahiert, das Thema,
dann genau, wenn man versucht,
kann man das Ganze als Ausbeutung, Ausbeutung definieren.
Genau, mhm. So hat sie das halt beschrieben und ich finde das eigentlich relativ gut beschrieben, ja, gut beobachtet, und es ist natürlich auf einem abstrakten Niveau gesehen, ja, wenn man sagt, irgendwie das weibliche Prinzip ist eben dieses Reproduzierende auch, ja, nicht ausschließlich natürlich, aber noch kommen halt viele Babys durch Frauen auf die Welt.
Ja, noch,
ja. Ja, genau. Und Tiere halt auch, ja. Und insofern, ja, war das schon stimmig dann.
Okay. Wie sind deine Töchter mit dem Thema in Kontakt gekommen? Oder wie sind sie selbst zu Veganerinnen dann geworden? Weißt du das? Ist das eher soziale Medien? Oder gibt's da irgendwie, hat's da auch irgendwie eine Dokumentation gegeben, ein Buch, das sie gelesen haben?
Ja, da gibt's schon ein Buch. Also ich weiß nicht, was da vorher war, aber es gibt ein Buch. Warte mal, wie heißt das? Skinny Bitch.
Skinny Bitch.
Ja.
Okay. Mhm.
Da geht's um das. Also das habe ich allerdings nicht gelesen, davon wurde mir nur erzählt. Und ich glaube, das ist sehr...
Okay, schreiben wir uns gleich auf.
Ja, genau, es ist sehr cool, glaube ich, so geschrieben, aber nicht sehr schön. Ja? Also es ist unschön natürlich, weil das Thema ja auch nicht besonders erfreulich ist.
Mhm, okay.
Ja.
Gut, weil ich habe auf meinem Zettel stehen, was für dich so quasi die Auslöser waren für die Reise Richtung vegan. Mhm. Letztendlich dann das Studium, diese Erfahrung mit dem Schlachthof, deine Töchter, die Argumente deiner Töchter, warum aber auch, sage ich jetzt mal, keine tierischen Produkte, das steht bei mir als nächstes am Zettel. Das ist bei der Milch, hast du es jetzt eher schon gesagt. Mhm. Bei Eier isst du ja auch nicht. Mhm. Also, gibt es irgendwelche Produkte, tierische Produkte, die du konsumieren würdest? Oder wie weit geht denn bei dir Veganismus?
Also eigentlich konsumiere ich überhaupt keine. Mhm. Ich habe natürlich, wenn du jetzt hier herumschaust, Teppiche noch. Ja, die sind aus Wolle und ich habe auch Wollpullover und noch Lederschuhe. Aber die habe ich alle.
Stimmt, auf Teppiche.
Es ist alles, irgendwie sehr stark integriert in unser menschliches Leben, ohne dass man sich das überhaupt bewusst macht oft. Ja. Aber ja, das sind alles Sachen, die habe ich schon lang und schon länger, als ich vegan bin. Und ich würde es jetzt absurd finden, wenn ich die weggebe einfach oder wegschmeiß oder was weiß ich. Ja. Also viele Sachen habe ich hergegeben auch, denen ich gar nicht kann. Ja. Aber ich habe zum Beispiel eine Lederjacke gehabt, die habe ich nicht mehr. aber meine Schuhe und Wollpullis und so weiter, das trage ich.
Das heißt, Lederschuhe von vorher würdest du schon noch tragen.
Das die trage ich noch.
Wegwerfen, Überzeugung halber, einfach weil es jetzt.
Nein, das finde ich irgendwie dann, das wäre total absurd, oder? Das wäre total lächerlich. Erst das Verwenden. Ja. Also erst kaufen, verwenden und dann sagen, na ja, aber es entspricht nicht mehr meinen Vorstellungen jetzt und deswegen vernichte ich es, beziehungsweise, also wenn ich es her schenken würde, das ist okay. Das war
auch einfach so stehen, das finde ich eine gute Position, die man so haben kann. Ja. Bevor wir jetzt aber zu stark in die Themen mit die klassischen veganen Fragestellungen, sage ich mal, mit denen ich dich dann konfrontieren werde, einsteigen, würde ich ganz gerne noch kurz über dein Buch reden, weil du bist ja nicht, sage ich mal, blöd gesagt, du bist ja nicht eine klassische Veganerin, sondern du hast dich mit dem Thema ja wirklich philosophisch auseinandergesetzt, mit der Mensch-Tier-Beziehung, mit dem Thema Verbundenheit. Das heißt, hast du dir wirklich intensiv Gedanken gemacht, hast du 2015 ein Buch rausgebracht. Ich habe Teile davon gelesen. Es ist phasenweise gar nicht so einfach zum Lesen, weil das ist ja sehr, sehr, sehr philosophisches, sehr philosophisches Buch, ja. Aber es ist immer gut, wenn man direkt mit der Autorin reden kann, damit einem die dann erklärt, was da eigentlich drinnen steht.
Ja, genau.
Und vielleicht erzählst du ein bisschen was, wie kamst du zu dem Buch, warum geht's bei dem Buch, was sind die wesentlichen Kernaussagen auch? Mhm. Ja, wir werden es dann auch verlinken.
Ja, okay, genau. Ja, also gut, ich meine, Verbundenheit ist der Titel, Untertitel ist eigentlich zum wechselseitigen Bezogensein von Menschen und Tieren. Also da geht es auch um diese Beziehung und Es ist auch noch ein Arbeitstitel gewesen, ich weiß gar nicht, ob der im Buch noch vorkommt, da steht Thema con variazioni, das heißt also Thema ist Verbundenheit und variazioni sind halt die verschiedenen Zugänge dazu. Mhm, ja. Also das sind einerseits philosophisch, andererseits aber auch psychologisch, aus der Verhaltensforschung zum Teil. Ja. Und ganz wichtig ist mir auch, dass diese Verbundenheit und Kommunikation nicht etwas ist, was nur verbal passiert, sondern eben auch interspezies, also zwischen den verschiedenen Arten, und zwar sehr stark auch durch Körperlichkeit, ja, oder durch Stimmungsübertragung. Da gibt es dann alle möglichen Fachausdrücke wie Emotional Contagion zum Beispiel. Also wenn du irgendwo hinkommst und du siehst jemanden, der sehr traurig ist, dann spürst du das auch. Also es gibt auch diese Geschichten da mit den Spiegelneuronen, dass sich einfach verschiedene Empfindungen übertragen. Also das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo man sagen kann, das ist nonverbale Kommunikation auch sehr stark, wo man diese Verbundenheit spüren kann. Was haben wir noch für Aspekte? Ja, im Prinzip eigentlich diese psychologischen, philosophischen, erkenntnistheoretischen Ansätze, wo es einfach darum geht, zu sehen, was ist auch jetzt dieser Punkt, aus dem ich beobachte, also deswegen auch Perspektivenwechsel, ja, wo ich schaue auch aus einer Warte, die vielleicht nicht nur menschlich ist, was natürlich schwer ist, weil ich bin ja ein Mensch. Ja. Also ich kann man kann das natürlich nur annäherungsweise machen, ja, weil ich kann ja jetzt nicht auch sagen, ich bin ein Vogel, ja, oder ich bin eine Fledermaus.
Wie sagen Thomas, aber
man kann es, ja, aber es ist halt nicht so überzeugend meistens. Thomas Nagel, das typische, wie fühlt sich die Fledermaus, ja. Können wir nur spekulieren drüber. Aber ich kann natürlich schon versuchen, meine Vorurteile einmal zu versuchen, zu hinterfragen, denen mal auf die Schliche zu kommen. Und dann, wenn man das mal tut, dann passiert schon einiges. Also man sieht da schon sehr viel, was eigentlich alles gesetzt ist. Ja? Also Mensch ist die Krone der Schöpfung. Mensch kann alles, Tier kann nichts. Ja? Also das ist jetzt mal überspitzt gesagt. Ja. Wenn man das aber ein bisschen aufmacht und sagt, okay, ja, eben die Fledermaus, ja, mit ihrem Echolot, wie sie herumfliegt, wie sie ihre Beute jagt, das kann ein Mensch zum Beispiel nicht. Okay, das ist schon mal was anderes, ja, oder Fliegen überhaupt, ja, oder diese 3D-Sonographie, die Delfine haben in ihrer Sprache, wo sie dann quasi dieses 3D-Objekt an jemand anderen schicken, das ist total basic, ja, schicken dann einen anderen Delfin, das und das habe ich gesehen, ja. Wie machen sie das? Keine Ahnung, ja. Mensch als Krone der Schöpfung, geht schon ein bisschen irgendwie unter, ja. Also man kann das schon irgendwie versuchen zu relativieren und sich auch anschauen, was der Mensch als Krone der Schöpfung so alles macht, ja. Und das ist nicht unbedingt immer so positiv nur, ja. Wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt ja diese berühmten Aufzeichnungen, wie lange es gedauert hat, bis der Mensch quasi auftaucht, ja, in der Evolution. Und wenn man dann sagt, das ist ein Tag, sind das, glaube ich, 7 Sekunden.
So, ja, in denen sowas ziemlich viel passiert ist und nicht nur unbedingt nur sinnvolle Dinge. Ja,
wo du denkst, naja, also mein Glück, dass der nicht schon länger da ist, aber also das kann es ja nicht sein, ja. Also so versuche ich dann halt das auch zu relativieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, einfach diesen Anthropozentrismus, wie das heißt.
Also der Mensch im Mittelpunkt.
Genau, ne? Zu hinterfragen.
Anthropomensch-Zentrismus, also sieht sich in der Mitte.
Genau, ja, genau. Ja. Dass alles eben auch auf den Menschen bezogen ist, das zu hinterfragen. Und wenn man das macht, kommen natürlich dann auch so Unterordnungen ins Spiel, wo es dann heißt, ja, die, was du vorhin angesprochen hast, Kultur, Natur, Zivilisation, die Wilden, die Primitiven sozusagen, dann kann man dann überall so ein bisschen nachhaken und schauen, ja, was ist das eigentlich, ja? Oder auch so bei Naturvölkern, Naturreligionen und so weiter, wo man sich dann immer gern lustig gemacht hat und sagt, ja, die fragen dann, die Indianer fragen dann den Geist des Tieres, ob sie es jagen dürfen, haha. Und wir sind ja gescheiter, wir jagen gleich alle, ja? Und rotten gleich alle aus. Also, das kann man ein bisschen ins Verhältnis setzen, ja.
Aber wie nähert man sich jetzt dem Thema, wenn man jetzt keine Zeit hat, jetzt, dass man studiert, dass man sich jetzt wirklich zu einem Buch hinsetzt und das reflektiert und niederschreibt, wie kann man quasi so jetzt bei der Autofahrt oder wenn man am Traktor sitzt oder wann auch immer, gibt es irgendwie so ein kleines Gedankenexperiment etc., wie man sich einfach diesem Thema auch nähern kann?
Ja, also Ich finde es ganz interessant, also ich glaube, man muss da überhaupt nicht studiert haben dazu, einfach wenn man einen Bezug hat zu Tieren oder jeder, der einen Hund hat zum Beispiel, bei einer Katze auch, ja, aber bei einem Hund, glaube ich, ist es noch sehr viel stärker, dass man einfach merkt, dass es da einen Bezug gibt oder dass der Hund auf einen sehr stark reagiert und dass der auch weiß, wie es einem geht und all diese Geschichten. Ja. Und das jetzt natürlich, wenn ich jetzt das mit einem Schwein vergleiche, das angeblich ja sehr viel intelligenter ist und empathischer auch als ein Hund, kann ich daher weitergehen und sagen, okay, vielleicht sind andere Tiere auch noch ein bisschen mehr wert, als nur mein Schnitzel am Teller zu sein oder so. Ja. Und ich denke mir, da geht es einfach darum, auch um sich damit auseinanderzusetzen. Und für mich ist es ja, oder nicht nur für mich, aber es ist ja nicht zufällig so, dass diese ganzen Betriebe wie Schlachthöfe und so weiter alle sehr gut versteckt werden. Ja, weil ja das nicht gern gesehen wird und weil den Leuten ja nicht der Geschmack verdorben werden soll und so weiter, ja. Also wenn es jetzt diese Begegnung stärker geben würde, glaube ich, wäre da auch eine andere Verbundenheit dann möglich, ja.
Okay. Das geht ja, jetzt muss ich fast kurz was dazu sagen. Ich glaube, also ein Grund, warum wir bei Power to the People ja auch auf die Idee gekommen sind, dieses Power to the People zu machen, ist es einfach, die Menschen, Stadtmenschen, Landmenschen wieder näher zueinander zu bringen, beziehungsweise mehr über das, wenn du jetzt im Supermarkt ein Fleisch kaufst, ne, das ist so ein abpacktes Stückel, etwas, das liegt dort, und es könnte genauso gut Gemüse oder genauso gut irgendein Kunstprodukt sein, es hat nichts mehr mit dem Tier zu tun, ob man das Fleisch isst oder nicht. Ja.
Ja.
Und man muss wieder mehr sehen, was ist dahinter, ne? Was ist der Prozess, wie lebt das Tier, wie lebt der Mensch, wie lebt der Bauer, wie ist die Schlachtung, ganz ein wesentliches Ding. Mhm. Und die aktuelle Gesellschaft versteckt viel von uns, so wie du jetzt auch gesagt hast, sie verstecken die Schlachtung, sie verstecken teilweise die Haltung, sie verstecken halt alles, wo vor dem am Markt, sage ich jetzt einmal, überzogen, eine Marketingabteilung der Meinung ist, dass es jetzt für den Verkauf des Produktes, da haben wir auch diese Kommerzialisierung auch wieder drinnen, nicht dienlich ist, weil man den Menschen vor dieser Wahrheit oder vor dieser Tatsache oder vor diesem Element der Realität schützen muss.
Ja,
und dann blendet man das einfach sukzessive aus und überbleibt dann einfach so eine Kunstwelt, in der sich aber die sich nicht mehr richtig anfühlt. Weil einfach, du weißt einfach, da fehlt was. Aber du siehst es nicht.
Genau.
Und man nimmt es nicht mehr wahr. Mhm. Und das ist eine Kernaufgabe, glaube ich, von Power to the People, diese Aspekte wieder reinzubringen. Mhm. Dass der Mensch wirklich, wenn er eine Entscheidung trifft, eine bewusste Entscheidung trifft, will ich das oder will ich das nicht?
Ja.
Weil aufgrund von Werbeaussagen kann ich das ja nicht machen, weil dann müsste ich immer die Entscheidung treffen, weil das ist ja alles gut. Ja. Und einfach diese, wenn man es jetzt philosophisch betrachtet, einfach die Möglichkeit zur Freiheit, eine freie Entscheidung zu treffen oder eine richtige Entscheidung zu treffen, das einfach den Menschen wiederzugeben. Ja. Und das, denke ich mal, das passt genauer da rein, dass einfach diese Dinge einfach ausgeblendet werden.
Ja, die werden ausgeblendet. Und und es ist auch interessant, dass viele Leute, also wenn man sie irgendwie darauf anspricht, dann ganz aggressiv werden, ja, weil sie irgendwie schon auch spüren, dass da irgendwie was nicht zusammenpasst, also das einfach.
Das macht doch mit
weil
dir,
du sagst, genau, weil du sagst, die Werbung, das ist genauso wie wenn ich das T-Shirt um 2-3 Euro kaufe, kann ich davon ausgehen, dass das einfach nicht okay ist, das kann sich nie ausgehen,
Ich glaube, das der Begriff, der es am besten beschreibt, das ist ja, glaube ich, diese kognitive Dissonanz auch.
Genau,
So quasi dieser Widerspruch, Dissonanz zwischen dem Erlebten und dem, was man dahinter vermutet oder dem, was man glaubt, dass es ist. Und wenn das nicht im Einklang ist, dann löst es halt in einem psychisch was aus. Denn manche Leute geht's dann nicht gut, manche spüren das, manche löst halt bei Menschen was aus. Und die versucht man dann halt all wieder irgendwie nicht dissonant zu machen, sondern wie ist das konsonant?
Oder? Ja, genau. Ja.
Also wieder die Stimmigkeit wieder herzustellen. Und das machen wir halt mit allerhand Kunstgriffen. Und das macht halt was mit uns, ne?
Ja.
Aber es bleibt irgendwo so ein Gefühl von, es fehlt was,
irgendwas
oder stimmt was nicht, und
genau.
So weiter, genau.
Ja. Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, ganz wichtiger für den Blog, glaube ich, generell oder für Power to the People.
Mhm. Ja, und eben auch, was du sagst, dass die Leute eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden dafür oder dagegen, ja, weil sie nicht wissen, was sich abspielt, ja. Mhm.
Genau, es fehlt die volle Information. Ja. Also so gesehen wieder eigentlich das Modell des klassischen freien Marktes, weil Entscheidung unter voller Information wäre ja eine bewusste Entscheidung.
Ja.
Aber genauso wie der Markt nicht vollkommen ist, weil Informationen für Marktteilnehmer fehlen, fehlt uns bei der Konsumentscheidung ja Teil der Realität.
Ja, genau.
Das heißt, wie gut ist die Konsumentscheidung dann letztendlich?
Mhm.
Ja, okay.
Genau. Ja.
Ja, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen abgedriftet. Das wäre immer gut, beim Podcast kommen dann zurückspielen und sagen, wo waren wir denn eigentlich? Aber wir waren eigentlich beim Thema noch bei Verbundenheit,
ja.
Wie man das auch wahrnehmen kann, wie man das, worum geht's noch in deinem Buch? Oder was möchtest du uns aus dem Buch quasi jetzt da noch mitgeben, was ja, die Kernaussage ist?
Genau, ich kann da noch was Schönes dazu sagen, und zwar, weil ich mich ja natürlich dann auch frage, wie man überhaupt Verbundenheit herstellen kann, und das ist natürlich auch eine klassische Frage.
Kann man es herstellen?
Naja, herstellen oder empfinden oder ja, wie kannst du verbunden sein mit jemand anderem? Ja?
Das ist eine gute Frage, kann man es machen. Also ja, ich möchte also jetzt mit dir verbunden sein, was muss ich da? Oder,
also ja? Ich glaube schon, dass man es herstellen kann insofern, also im Prinzip glaube ich, dass es eine Grundverbundenheit gibt. Also ich glaube zum Beispiel, das sieht man auch, wenn man kleine Kinder und Tiere zum Beispiel beobachtet, ja, dass die einfach mit denen so eine Art Beziehung haben, wie auch immer die sich gestalten lässt, ja. Also die nehmen das einfach als jemand anderen wahr, ja, nicht als Ding, sondern als ein anderes Wesen. Das ist, glaube ich, schon mal ganz schön wichtig. Und dann wird das halt meistens ja auch in Frage gestellt, also gerade wenn Eltern halt Fleisch essen oder so und das Kind irgendwann mal fragt, vielleicht hat das mal einen Kopf gehabt, wenn sie das Huhn ohne Kopf sehen, dann gibt's auch diese Dissonanz oft von den Eltern, die dann sagen, na ja, aber das essen wir, ja. Also dann wird dieses Wesen zu einem Ding mehr oder weniger. Also es wird zum Objekt. Du hast dann nicht mehr diese Subjekt-Subjekt-Beziehung. So, also die Frage ist dann, wie entsteht diese Verbundenheit von dem Kind zu dem Tier zum Beispiel? Oder zwischen Menschen, die nicht dieselbe Sprache sprechen und so weiter. Und in der Philosophie oder auch in der Psychologie, eigentlich in der Psychologie, die ja die Erbin der Philosophie ist, war ja früher quasi ein Unterfach in der Philosophie, geht's um die Psyche, also die Seele, was ja früher natürlich immer die Theologen für sich beansprucht haben, aber zu Unrecht. Ja. Nein, die Seele gibt es ja auch in den asiatischen Philosophien, die jetzt mit dem Katholizismus nicht so viel zu tun haben. Und die Seele ist eben dieses transpersonale Instrument, mehr oder weniger. Also es geht über die Person hinaus. Also Seele ist jetzt nicht etwas, was quasi in mir drin sitzt und mir gehört, sondern es ist etwas, was über mich hinausgeht. So wird es da verstanden. Also es ist quasi sowas wie ein Kommunikationsinstrument, so wie vielleicht vorstellbar wie Schallwellen oder so, die sich verteilen. Ja.
Aura.
Ja, das ist auch sowas. Genau. Und darum geht's halt dann auch, ja. Also was quasi jetzt diese Seele ist oder wie die Seele auch in unserer Gesellschaft in ein Eck gedrängt wird, nämlich in das Eck der Psychologie oder der Esoterik, ja. Oder in der Kirche. Woanders gibt's es nicht, weil sonst müssen wir rationale Wesen sein und funktionieren. Da könnte man jetzt auch noch ganz viel dazu sagen, weil rational ist das alles nicht, was da passiert, aber das ist ein anderes Thema. Aber die Psyche ist einfach etwas, was dann oft so quasi, ja, so ein bisschen belächelt wird oder so. Etwas, wo man sich halt zusammenreißen muss, zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht. Ja.
Kann kaputt sein.
Ja, sie kann kaputt sein, aber muss trotzdem funktionieren. Ja. Und sonst geht man halt zum Seelenklempner und die sind eh auch alle wahnsinnig. Also da gibt es ja so ganz viele Klischees. Ja. Und im Prinzip ist das, glaube ich, etwas, was wir wieder ein bisschen herausholen müssen aus diesem Abseits.
Ja. Und Tiere, sagst du, haben eine Psyche, haben eine Seele, ganz ident zu der vom Begriff her wie bei Menschen auch, nur halt.
Ja, sie haben halt eine Tierseele.
Eine Tierseele.
Ja. Also ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ob die Seele, die sich in mir quasi manifestiert, vergleichbar ist mit deiner oder von meinem Nachbarn oder sonst. Also es ist immer ganz schwer zu vergleichen. Ja. Genau. Ja. Ich weiß nur oder ich spüre nur, sie ist da. Ja? Also so viel kann ich sagen. Und so viel, glaube ich, kann ich auch sagen, wenn ich halt mit einem Tier zu tun habe.
Ja. Eine Tierseele.
Genau.
Und du hast vorher gesagt, die Verdinglichung, also du hast gesagt, die Subjekt-Subjekt-Beziehung, sollte es sein oder wäre das ideal, also von Subjekt zu Subjekt?
Ja.
Und was passiert ist, ist einfach, dass wir Tiere, glaube ich, objektiviert haben oder verdinglicht haben zu Ressourcen, zu Gegenständen. Ich glaube, da gibt's irgendwelche rechtlichen, ich weiß nicht mehr, wo das gestanden ist, aber dass Tiere vor dem Gesetz ja auch Dinge sind und keine Lebewesen, zumindest Nutztiere. Mhm. Was natürlich, wenn ich jetzt mit unterschiedlichen Landwirten, Landwirtinnen spreche, sicher von Fall zu Fall, von Hof zu Hof, von Bauer zu Bäuerin unterschiedlich ist. Ja. Der Grad der Verdinglichung, mhm, ob ich da jetzt Fabriken vor mir habe, wo täglich, was weiß ich, tausende von Tieren durchgeschleust werden oder von, ja, Stücktieren.
Ja, ja, genau.
Oder ob das Tiere sind, die einen Namen gehabt haben, die, sage ich mal, besser gelebt haben.
Ja.
Jetzt die Frage ist immer, was gut ist, zumindest bis zum Schluss.
Mhm.
Also da kann man wahrscheinlich dann auch einen Unterschied machen, wie verdinglicht dann in verschiedenen Branchen, verschiedenen Betrieben gearbeitet wird.
Ja, also, auf jeden Fall, sicher.
Es gibt ja auch nicht das Ding oder das Nicht-Ding oder das Tier mit Seele als Objekt, als Subjekt oder das Tier ohne Seele als Objekt, sondern wahrscheinlich sehr, sehr viele Schattierungen, könnte ich mir vorstellen,
ja,
dazwischen.
Ja,
ja. Und je nachdem
geht es auch an,
dem,
ja,
Tier. Ja, aber es ist ja bei Menschen im Endeffekt auch.
Ja,
manchen geht es besser, manchen haben mehr Glück, manche haben weniger.
Ja, es gibt ja durchaus auch Menschen, die ihre Beziehungen danach aufbauen, ob es ihnen was bringt oder nicht, mit irgendeiner Person bekannt zu sein. Und das ist das ausschließliche Kriterium. Also da ist es ja auch sehr stark eine Verdinglichung schon. Ja.
Des Gegenübers. Also ja, wir verdinglichen uns nicht nur die Tiere, sondern in gewissen Zweckbeziehungen oder so verdinglichen wir uns auch gegenseitig. Also ist jetzt nichts, was rein auf das Tier, interessanter Gedanke
eigentlich. Ja.
Ist ja auch nichts, was aus Tier selbst dann.
Nein, das ist die Kommerzialisierung.
Beschränkt bleibt.
Ja.
Okay. Gut, also es ist diese Verdinglichung noch. Und diese Themen verarbeitest du einfach in deinem Buch.
Genau.
Ja. Und hast du dann auch Credo zum Schluss, wo du sagst, okay, das ist jetzt die Antwort, die ich daraus ziehe, oder ist die Antwort offen und ist es eher, sage ich mal, eine Perspektive, die du in den Raum stellst? Oder
ich denke, das ist so ähnlich, wie ich vorhin gesagt habe, also ich sehe nicht mich als, ich bin jetzt eine Person, sondern ich werde immer noch weiter. Ja? Also ich bin natürlich eine Person geworden bis jetzt, meinen jetzigen Zeitpunkt, aber ich sehe das jetzt nicht als
Abschluss
oder jetzt bin ich so, wie ich sein soll oder sein will oder so, sondern es ist immer ein Prozess in Entwicklung und deswegen ist es auch irgendwie eigentlich offen am Schluss. Also Thema kann Variation ist, können noch viele Variationen kommen und viele andere Perspektiven einfließen, die ich natürlich da jetzt nicht alle drin habe in dem Buch, und ich möchte eigentlich auch dazu halt einladen, dass man sich selber auch Perspektiven aufmacht.
Ja, das möchte ich auch einladen. Wäre Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ja.
Genau.
Aber jetzt eine provokante Frage, wenn du sagst, es ist offen, ist für dich auch ein Weg zurück zum Fleisch denkbar?
Nein, gar nicht.
Also der ist für dich jetzt, der Weg ist einmal ausgeschlossen?
Ja, der Weg ist für mich ausgeschlossen, weil ich einfach mich nicht in der Lage sehe, nur weil ich, weiß ich nicht, vielleicht ein Steak essen will, das Tier umzubringen. Nein, das könnte ich eigentlich nicht, weil ich kann nicht einerseits für mich jetzt sagen, ja, ich betrachte dieses Tier als Wesen mit Seele, mit dem ich auch eine Beziehung habe, in irgendeiner Weise.
Ja,
ne? Und dann bringe ich es halt um, weil ich's essen möchte.
Ja. Nee. Okay, das ist für dich, das ist interessant, und das ist gar nicht jetzt wertend in den Raum gestellt, aber für dich ist quasi Tier und Mensch als Wesen auf eins zusammengefallen und du könntest genauso wenig, wie du einen Menschen jetzt töten würdest, könntest du jetzt ein Tier töten. Für dich ist das mehr oder weniger jetzt vom ethischen Standpunkt ein und dasselbe. Das heißt, für die macht es jetzt überhaupt keinen Sinn mehr, ein Tier zu töten. Ja?
Genau, ja.
Ja? Mhm. Und für viele Menschen draußen ist es nach wie vor ganz normal quasi, dass man das voneinander trennt. Und das sind eben diese Extrempositionen. Ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch diese Emotionen, diese Diskussionen immer so furchtbar emotional auch geführt werden. Man merkt es ja auf den Facebook-Seiten von unseren Bauern, vom Bergerhof, aber auch von anderen Bauern etc., was da teilweise wie entbrannt oder wie extrem diese Diskussionen dann auch geführt werden.
Ja.
Weil einfach diese Positionen, wenn man sich einmal entschieden hat, denke ich, unheimlich schwierig zu vereinen sind, was aber dann den Fakt nicht ändert, dass man mit dieser Verschiedenheit der Positionen, so unterschiedlich sie sind, dann trotzdem miteinander leben muss. Ne? Und das ist eigentlich eine Frage, die haben wir für ganz den Schluss oder weiter hinten aufgeschrieben, aber wie macht man das denn dann? Also wenn man so überzeugt ist von einer Sache, wie es du jetzt bist, ja, dass das für dich einfach eine unumstößliche Wahrheit ist, ja, oder dein Leben auch nicht dominiert, so wollte ich jetzt nicht, was ist das richtige Wort, dein Leben halt prägt.
Ja. Ja.
Wie gehst du dann damit um, dass andere Menschen, wie ich zum Beispiel, dennoch Fleisch essen und mit einer anderen Wahrheit parallel leben können? Wie versteht man sich da trotzdem, dass man, wie wir zwar jetzt ein Gespräch führen, trotzdem und nicht anschreien und uns mit Steinen bewerfen?
Ja, wir haben ja da schon öfter drüber geredet.
Ja, ja gut, ja, ich muss vielleicht dazu sagen, wir kennen uns schon seit, weiß nicht wie lange jetzt, ja, schon länger.
Ein paar Jahre.
Und
Ja, wir haben ja da schon öfter drüber geredet und ich denke mir, es ist halt meine Erkenntnis für mich, ja, dass ich das so nicht machen will. Und ich lasse dir deinen Weg, ja. Also insofern natürlich, also was ich nicht so gern habe, ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo hin essen gehe, dann gehe ich bestimmt nicht in ein Steakhouse oder sowas. Ja. Also das ist schon etwas, wo ich mir dann denke, will ich da hin oder nicht? Ja? Oder gebe ich, wenn ich jetzt im Essen gehe und mein Geld in den Kreislauf gebe, ja, dann gebe ich das natürlich lieber jemanden, mit dem ich d'accord gehe. Ja? Aber das heißt nicht, dass ich nie in ein Kaffeehaus gehe, wo halt dann auch ein Topfenstrudel verkauft wird zum Beispiel. Ja? Also so krass ist es nicht. Aber ich finde es schon nicht immer einfach, das sage ich. Ja? Also wenn ich dann bei irgendwelchen Buffets bin und dann die Fleischberge aufgetürmt sind, und dann sieht man auch noch, wie die Leute sich ganz viel nehmen und dann die Hälfte nicht essen. Also das sind schon so Momente, wo ich mir denke,
das ist auch die Wertschätzung, wenn man schon isst, dass man es auch dann isst,
ja, nicht genau
wegwirft.
Ja,
also ja. Das Leben für den Müll ist.
Das ist irgendwie dann schon relativ schwer.
Ich glaube, das können da viele Menschen definitiv nachvollziehen.
Ja.
Ich glaube, es ist deswegen eine wichtige Frage, weil die Fronten draußen so extrem verhärtet sind, so dass Menschen diese Bubbles, in denen wir leben, wir nennen es jetzt mal Bubbles, weil es so ein moderner Begriff ist, ja, aber noch vielleicht ein bisschen konnotiert ist, aber dass sich diese Bubbles überhaupt nicht mehr schneiden, dass man gar nicht mehr miteinander redet dann und wenn man miteinander redet, dann streitet man nur, statt dass man versucht, den anderen zu verstehen, aber man nicht mit dem einverstanden ist.
Naja, also ich denke mal, das hat damit zu tun, auch wahrscheinlich, was das für Leute sind, ja, also ich meine, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, wenn du ein Fleisch isst, dann ist das halt aus einer bestimmten Haltung und du weißt, weiß ich nicht, die Qualität ist halt so und so. Ja? Ist das ja auch wieder was anderes, als wenn ich dann sehe, die Leute im Supermarkt, die sich das Billigste kaufen. Ja?
Machst du dann, würdest du, oder machst du da für dich einen Unterschied zwischen zum Beispiel...
Ich finde es beides nicht okay, sage ich dir schon im Ernst, aber ich finde es trotzdem ist noch ein großer Unterschied, natürlich, ja, auf jeden Fall.
Ja, für dich ist die absolute Grenze einfach beim Schlachten. Eine interessante Frage, was sich nämlich daraus ergibt, was jetzt auch, ich habe ja vorher einige Leute aus meinem Bekanntenkreis gefragt, was würdet ihr für Fragen stellen oder was interessiert euch? Da war ja auch die Frage, wenn wir das Fleisch jetzt nicht essen würden, ja, wenn wir Kühe, Ziegen etc., wenn wir die Tiere nicht essen würden, dann würde es sie nicht geben. Das haben einige gesagt. Das heißt, seltene Rassen speziell, ja, aber generell die Tiere, die wir nicht essen, aus dem Nutztierbereich, die würde es in dieser Art und Weise nicht geben. Wie siehst du das? Oder was geht dir da durch den Kopf?
Also ich glaube, das würde ich verkraften, ganz ehrlich. Also ganz abgesehen davon finde ich auch, das liegt ja nicht auf der Hand, wenn du sagst zum Beispiel alte Rassen oder was weiß ich, alte Ziegenrassen oder Kühe oder so, warum dürfen die nicht einfach trotzdem leben? Und auch wenn sie nicht gegessen werden, ist mir nicht ganz klar, ja? Können sie ja trotzdem. Natürlich nicht in dem Ausmaß, aber die werden ja auch dauernd gezüchtet. Ja? Also natürlich wird es nicht so viele Tiere geben, wenn sie nicht ununterbrochen gezüchtet werden würden.
Einige Rassen würden vermutlich einfach aussterben, weil
es
kann Zucht, also kann...
Ja.
Ja, aber für was züchtest du dann?
Ist schon möglich, aber andererseits, wenn man sich vor Augen hält, wie viele andere Tierarten ausgestorben sind aufgrund der überdimensionierten Landwirtschaft, weil ihnen einfach der Lebensraum weggenommen wird, dann kann ich, glaube ich, schon damit leben, wenn es ein paar alte
Haustierrassen gibt. Jetzt weißt du, du hast gesagt, überdimensionierte Landwirtschaft, und was hast du da für ein Bild im Kopf, wenn du das sagst? Denkst du an eine konkrete Landwirtschaft? Oder?
Ja, Brandrodung im Regenwald zum Beispiel für Sojaanbau.
Ja.
Und zwar kein Soja für Tofu.
Ja.
Das möchte ich ganz gern dazu sagen, weil das ist eines der dümmsten Argumente, das einem in den Kopf geworfen wird. Ja. Soja natürlich zur Tierfütterung. Ja. Zum Beispiel, ja. Oder aber auch, man braucht gar nicht so weit weggehen, es gibt ja in Europa auch genug genug unsinnigen Landverbrauch eigentlich, wenn man sich das so anschaut. Ja.
Unsinnigen Land, für, wofür?
Zum naja, zum Beispiel auch, also ich finde jetzt auch nicht, dass unbedingt alle Gemüseproduktion so wahnsinnig gut läuft. Ja? Wenn ich in Spanien, in Almeria mir das anschaue, diese riesigen Flächen, die verwendet werden, die eigentlich wüstengleiches Klima haben, die bewässert werden müssen, die mit Pestiziden behandelt werden und so weiter. Das ist auch ziemlich unsinnig für meine Begriffe. Muss nicht
das heißt, du denkst, dein Bild, das du im Kopf hast, sind so die großindustriellen Strukturen oder denkst du da an die kleinbäuerlichen Strukturen oder siehst du da mehr, mehr Potenzial oder wie würdest du...
Also ich denke mir, dass kleinbäuerliche Strukturen sind wahrscheinlich weitaus verträglicher im Gesamtzusammenhang.
Wieso?
Weil sie meistens mehr Sorten haben, weil sie nicht irgendwie auf Fläche gehen und alles irgendwie maschinell bearbeiten, was ja auch für den Boden wieder eine Katastrophe ist. Also diese extrem schweren Landmaschinen, die den Boden einfach zusammenpressen.
Die kleinen nehmen an Maschinen, die nehmen die
ja, kleinere halt nicht, Maschinen. Die nehmen halt nicht den Glas, da weiß ich nicht, wie viel Tonnen wiegt. Ja, etc. Aber ja, also ich bin da keine Spezialistin für Landwirtschaft. Aber
ja, ich auch noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich im Laufe der Zeit, dass ich ein bisschen mehr Ahnung habe, aber das kommt bei jedem Gespräch, das ich führe, lerne wieder ein bisschen was dazu.
Ja.
Von allen Seiten. Wo setzt man da jetzt noch am besten weiter an? Ich habe jetzt zweimal da davor mir das Wort Honig eingereist. Ja.
Ja.
Ein bisschen rüber switchen. Das war nämlich auch so eine Frage, die ein paar Mal gekommen ist. Viele Menschen können noch mit dem Gedanken quasi Eier, Milchprodukte, ja, das verstehen sie noch. Aber wenn sie selber konsumieren, aber sie können es zumindest nachvollziehen, ja gut, wenn man das Tier jetzt ganz auf Tier verzichtet, etc. Bei den Nutztieren, ja, dann halt auch keine Eier und keine Milch, weil eben die Tiere künstlich schwanger gehalten werden. Aber wofür nicht mehr verstehen und wofür so quasi die Grenze ist hin zum wo sie es nicht mehr ganz nachvollziehen können, ist bei den Bienen. Ja. Warum kein Honig? Warum kein Honig? Und was tut man denn aus deiner Sicht, warum ist Honig auch ein Produkt, das man nicht konsumieren sollte? Oder ist es das überhaupt? Oder?
Ja, also ich nehme keinen Honig. Ja? Für mich ist eigentlich diese Art und Weise der Honigproduktion klassische Ausbeutung.
Ah, okay.
Ja, klassische Ausbeutung. Also du gibst ihnen was dafür, aber was wesentlich weniger wert ist, nimmst ihnen das weg, was sie sich da erarbeitet haben.
Was heißt das? Du gibst ihnen was dafür?
Ja, da kriegst du, weiß ich nicht, was das für eine Zuckerlösung ist. Also der Honig wird ja rausgenommen, nicht? Und die kriegen ja einen Ersatz.
Okay.
Der ja in keiner Weise vergleichbar ist, sonst würden ja die Menschen ihn selber essen. Ja, denk mal. Und wenn man sich anschaut, wie komplexe Lebewesen Bienen auch sind, finde ich einfach, ja, es geht ein bisschen zu weit. Ja. Einfach nur zu sagen, ihr seid meine Arbeitssklaven und macht mir einen schönen Honig.
Okay, das ist ja spannend. Da geht es auch wieder um diese Verdinglichung eines Lebewesens. Da kommen wir wieder zurück wahrscheinlich auf das Konzept von Seele, um auch zu verstehen, warum du das so siehst und wie du das dann auch argumentierst. Kann man jetzt teilen, die Meinung muss man, kann man teilen oder auch nicht. Aber da geht es einfach eher um diesen abstrakten Gedanken der Verdinglichung und der Vernützlichung eines anderen Lebewesens.
Ja.
Und da machst du auch keinen Unterschied zwischen einer Kuh, einer Ziege, einem Huhn oder einer Biene.
Nein.
Gibt es irgendwo eine Grenze bei den Tieren, wo du sagst, Mücken, Gelsen in der Lobau oder und wenn ja,
ja, also,
was macht man da?
Wenn ich eine Gelse erwische, die mich gerade sticht, dann schlage ich sie schon.
Es gibt irgendwo, gibt es dann diese Grenze. Ja?
Nein, ja, okay, ja. Aber ich nehme eigentlich meistens so ein Gelsenmittel. Ja? Mhm. Das mögen die natürlich auch nicht. Aber also ich gehe jetzt nicht auf Gelsenjagd oder so. Oder ich erschlage auch keine Wespen, die mich nerven beim Essen oder so. Also das mache ich eigentlich alles nicht. Ja? Ja. Auch, ja, also...
Aber die Grenze ist interessant. Also wo zieht man die oder wie zieht man die oder ist es dann irgendwo, dann also, wird es dann fließend?
Die Grenze ist wahrscheinlich, also wenn ich jetzt irgendwie von einem Bären angegriffen werde, dann würde ich mich schon wehren, ja. Dann sage ich nicht.
Das
ich
Thema Bär.
Ja. Genau,
ja. Wolf, also jetzt, noch einen Ahnung, ja.
Genau.
Der Wolf kommt noch.
Genau. Ja. Also weil ich Veganerin bin, haue ich dann nicht zurück. Das so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Glaube ich nicht. Und genauso, wenn die Gelse mich sticht, dann greift sie mich ja auch an, sozusagen.
Ja, okay. Ja, gut, das ist ja konsistent mit dem, was du gesagt hast, der Mensch, wenn dich der Mensch haut, haust du ja zurück. Oder,
ja,
oder
genau.
wirst dich auch wehren. Also, genau. Gut, das wäre ja dann, ja.
Ja.
Ja. Okay.
Gelse,
ja. Die Gelse, ja. Ja, ich versuch's mal zu verstehen, weil das eine ist diese Verdinglichung, die, die quasi ein zentrales Element bei dir ist, also dieses Konzept von Herrschaft vielleicht da von Unterdrückung, das ist einfach egal, jetzt weg vom Tier gesehen, einfach als Prinzip, das dich an diesem ganzen Ding stört, stört, ja,
genau.
Dahinter steht, ja.
Ja, das genau, da kann ich gleich noch was dazu sagen, und zwar ist ja diese Hierarchiediskussion in verschiedenen Themenbereichen sehr ähnlich, ja. Also auch wenn du dir jetzt rassistische Diskussionen anschaust oder sexistische, da geht's immer um dieses Hierarchiegefälle. Mhm. Und bei rassistischen Diskussionen ist halt, gibt's ein ganz tolles Buch von zwei Afroamerikanerinnen, das heißt Afroism, die auch vegan sind übrigens. Mhm. Und die haben so ein Hierarchiemodell aufgebaut, wo oben natürlich der weiße Mann steht und ganz unten ist das Tier. Und alles, was dazwischen ist, ist nicht so gut natürlich. Ja? Mhm. Und das entspricht aber auch sehr stark dem, was man in der Gesellschaft beobachten kann.
Ja, ja.
Also das heißt, dieses Herrschaftsgefälle wird sehr stark durch diese Abstufungen oder Entwertungen geprägt. Ja?
Das heißt, eigentlich bist du bis zu einem gewissen Grad politische Veganerin, kann man das so sagen? Das weil quasi im Essen quasi eine politische Dimension drinnen ist. Ich würde dir jetzt ganz gern in der Frage, also einer evolutionären Frage gegenüber, Essen war ja nicht immer politisch. Also lange bevor wir angefangen haben, jetzt klassisch Politik zu machen, es war ja Essen nicht immer ein politischer Akt. Mhm. Würdest du Fleischkonsum wäre Fleischkonsum okay, wenn es unpolitisch wäre?
Das kann ja nicht unpolitisch sein. Also, wenn du sagst, Politik weit gefasst, geht's um Hierarchien auch, ja?
Ja.
Und sobald ich sage, okay, bestimmtes Wesen ist dafür da, dass es meine Essenslust befriedigt.
Ja. Das heißt, die Nahrungskette, so diese Hierarchie der Nahrungskette, die jetzt nicht politisch oder menschlich geschaffen ist, sondern sich halt quasi evolutionär der größere Frist den kleineren halt evolutionär ergeben hat, wäre aber auch schon so ein hierarchisches Konzept, das man jetzt auch hinterfragen könnte.
Finde ich schon. Unbedingt, ja.
Okay,
ja.
Weil kann man ja sagen, ja, das haben wir nicht eingeführt, das war immer schon so.
Mhm.
Deswegen zählt das jetzt weniger wie ein von Menschen eingeführtes hierarchisches Konzept, das was moralisch schlechter ist, weil das andere ist ja naturgegeben
quasi. Ja, naturgegeben. Also naturgegeben ist es sicher nicht, wenn du 100.000 Viecher auf einem kleinen Raum hast.
Eben. Deswegen meine ich, aber wenn es jetzt quasi wieder die ganz klein strukturierte Landwirtschaft wäre, mit wirklich glücklichen, also ich sage es jetzt plakativ, wirklich glücklichen Tieren, ja, mit einer schonenden Schlachtung, mit einer wertschätzenden Verarbeitung, Fleisch als Nebenprodukt, ganz selten als Beilage, wie es früher war, einmal in der Woche, ja. Also völlig depolitisiert, ohne diesen kapitalistisch-liberalen oder kapitalistischen Maximierungsaspekt dahinter, ja, mit dieser Depersonalisierung des Tieres. Wäre da irgendwo in diesem Spektrum, so wie es das du denkst, das Vegane, irgendwo ein Platz für okayen Fleischkonsum, nein, oder wäre der dort nein, auch nicht
nein,
gegeben?
Den gibt's ja? nicht, nein, ja? den gibt es nicht, weil ich ja dann wiederum quasi sag oder mich quasi in die Position begebe, dass ich einem anderen Wesen zumute, dass es für mich sterben muss. Okay. Das ist übrigens auch ganz interessant, da kommt man aber wieder ganz woanders hin, das ist dieser Opfermythos. Ja? Das Tier opfert sich für uns, das hat ja in der Kirche ganz oft auch so Diskussionen gegeben. Mhm. Also wenn man fragt, darf man Tiere essen oder nicht, dann kommen solche Geschichten. Mhm. Ja? Also
die wahrscheinlich bis heute in diversen Botschaften auch in der Sprache sicher sich erhalten bleiben.
Absolut, ja. Also das ist ein ganz weites Feld und deswegen ist es immer politisch. Es ist politisch. Ja.
Sehr, sehr spannend. Ja. Ich glaube nicht, dass das heute der erste und letzte Podcast zum Thema Veganismus sein wird, sondern wir werden uns wahrscheinlich in der Zukunft auch noch andere Perspektiven anhören, vielleicht einzelne Aspekte, die heiß diskutiert werden, eventuell einmal in den Fokus stellen. und vielleicht eher diesen Opfermythos und was das heißt. Aber ja, wir haben gerade erst angefangen mit Power to the People. Wir haben hoffentlich noch viele hunderte Jahre vor uns und können genau. hoffentlich alle wichtigen Themen der Welt irgendwie abarbeiten. Wir waren beim Honig. Es ist sicher für viele schwer nachvollziehbar, aber quasi ist das eine Perspektive zumindest, mit diesem Hierarchiekonzept und mit diesem Unterdrückungskonzept und wie es du argumentierst, dass man zumindest verstehen kann, und das ist das Wichtige, warum es jetzt da geht, zumindest verstehen kann, warum du das so siehst, ob man jetzt deiner Meinung ist oder nicht deiner Meinung ist. Ja. Argument, was jetzt beim Koenig noch kommen ist, was ich auch ganz interessant finde, das geht so ein bisschen auch in die Werte rein, welcher Wert jetzt höher steht. Ein Argument war, ja, Honig kann man lokal produzieren, also sehr lokal, ganz lokal, kann man im Prinzip fast überall um die Ecke kaufen.
Ja.
Die Alternativen zum Honig sind oft, wenn man jetzt was weiß ich, an Algarvendicksaft denkt, an Ahornsirup, an Zuckerrübensirup etc., sind ja oft von weit her importiert. Und widersprechen ja dann wieder diesem Wert oder diesem Trend oder wie man es immer nennen will, zur Regionalität, Saisonalität, Nachhaltigkeit im Sinne von CO2-Verbrauch. Mhm. Wie gehst du mit der Frage um? Würdest du dann sagen, das kann man umgehen, das ist kein Widerspruch, oder würdest du sagen, in dem Fall ist einfach dieser vegane Wert wesentlicher als der Wert, sage ich mal, von Regionalität.
Ja.
Aber was sind deine Gedanken dazu?
Also ich finde, in dem Fall ist das Vegane mir wichtiger. Ja. Ja. Aber dazu muss ich sagen, ich verwende auch sehr wenig Zucker. Also ich habe auch in Kaffee oder Tee nie einen Zucker eigentlich. Mhm. Und auch wenig Agavensirup, das nehme ich schon. Mhm. Ahornsirup auch. Aber eigentlich ist es nicht so ein großer Posten. Also insofern.
Also man muss einfach eine Entscheidung treffen. Ne? Gewisse Sachen kann man einfach vom Widerspruch her nicht auflösen.
Ja.
Oder?
Ja, das ist natürlich, ja.
Hm. Ja, das ist eine Antwort. Hm. Die richtige Antwort auf diese Frage gibt es sowieso nicht. Ich glaube, die wenigsten Fragen, die wir stellen, das gibt es richtig und falsch, sondern immer nur eine
Annäherung.
Eine von vielen, ja.
Ja.
Aber weil wir gerade bei den Produkten sind, wir sind jetzt so quasi in der klassischen veganen Fragestunde drinnen. Wie antwortet die Veganerin auf die Fragen der Community, die uns halt so umtreiben? Mhm. Uns meine ich jetzt die Nicht-Veganer,
ja.
Wenn man über Veganer nachdenkt. Und eines von den Punkten, die wir haben, ist auch das Thema Ersatzprodukte, weil ich wollte mir eine Zutatenliste ausdrücken, jetzt habe ich es wieder vergessen. Mhm. Ja. Aber ist wurscht. Jetzt muss man einfach glauben, dass es so ist. Wenn man so klassische Produkte jetzt anschaut, die Fleischersatzprodukte sind, also was Beyond Burger, Beyond Meat, diverse vegane Käsesorten, vegane Wurst, also alles, was irgendwie zum einen Fleisch simuliert, aber keines ist, aber auch verarbeitete Produkte sind, die jetzt statt dem Fleisch gegessen werden. Wenn man sich da mal auf die Zutatenliste draufschaut, die sind zum Teil ja elendslang. Zum einen mit sehr, sehr viel Technologie dahinter, also dass was Soja verfügbar gemacht wird, dass zum Beispiel Erbsenproteine so verarbeitet werden, dass sie dann eine gute Konsistenz haben etc. Man nimmt ja dann, wenn man weggeht vom natürlichen Produkt hin zu einem Ersatzprodukt, nimmt man ja dann auch wieder sehr, sehr viel industrialisiertes, hochverarbeitetes in Kauf. Wie siehst du das? Oder wie stehst du zu diesem sicher vieldimensionalen Thema? Mm. Ja.
Also ich verwende eigentlich sehr wenig von dem, ja. Also
Also
diese ganze Wurstzeug und so weiter, das mag ich eigentlich nicht so gern.
Ja.
Ich nehme sehr viel Tofu.
Ja.
Und der Hannes, den du ja kennst, mein Mann, der macht auch selber Käse aus Cashew. Also das ist...
Er macht selber Käse?
Ja, ja.
Mhm. Ich stelle mir jetzt bewusst um, ich weiß, dass ihr selber Käse
macht. Ja, genau. Also Camembert und auch so Frischkäse und so weiter. Und Mozzarella. Mhm. Auch, also Mozzarella darf man es natürlich nicht nennen. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich relativ einfach zu machen. Also da ist die Zutatenliste recht überschaubar.
Aha, also ihr kocht selber? Ihr macht diese Dinge auch selber?
Ja, also dieser Cashewkäse wird selber gemacht. Tofu hat er sogar auch schon selber gemacht. Also ich bin da meistens nur die das dann isst. Aber ja, also von diesen hoch technisierten Produkten habe ich schon mal gegessen, den Burger und so, aber ich mag das auch nicht so gerne. Ich mag diese Fleischimitate nicht so gerne, weil ich finde, manche sind auch wirklich sehr, sehr ähnlich wie Fleisch. Ja. Und ich weiß ich nicht.
Also ich du magst die Produkte nicht, das ist jetzt natürlich die gute Antwort, aber grundsätzlich wie stehst du zu diesen Ersatzprodukten? Muss jetzt nicht einmal das Fleisch imitieren, aber oder Analogkäse, also wo quasi Käse simuliert wird, der im Supermarkt, ich denke jetzt an diesen Gouda.
Nein, das schmeckt mir überhaupt nicht.
Das orange Zeug, was
da rumliegt. Nein, das mochte ich noch nie. Ja. Nein, also es gab ja mal einen Skandal, dass dieser Pseudokäse auch auf Pizza als echter Käse verkauft wurde.
Analogkäse.
Ja, genau. Hm.
Ja. Analog.
Ja, aber es schmeckt nicht gut. Nicht. Also nee. Das ist nicht meins.
Ja, ja.
Genau.
Also eher kritisch.
Ja, wobei ich denke mir, wenn jetzt mal jemand so einen Beyond Burger isst, dann soll es auch sein. Also, ist wahrscheinlich nicht schädlicher als ein Burger von McDonald's. Also das traue ich mich schon behaupten. Ja, in der Produktion sicher nicht.
Ja. Und das Thema, das habe ich gesagt, multidimensional. Das eine ist, wie steht man zu diesem industriell verarbeiteten oder hochverarbeiteten Produkten auf der einen Seite, aber auch zu dem Konzept von Fleischersatz. Mhm. Warum, glaubst du, besteht so ein starker Drang danach für Veganer, also nicht die Veganer, sondern das ist ja eine sehr bunte Truppe, auf die gehen wir nachher vielleicht nochmal kurz ein. Warum besteht da so ein starkes Bedürfnis, Fleisch zu imitieren?
Ja, weil manche einfach Fleisch gern essen. Es sind ja nicht alle vegan, weil sie sagen, ich mag kein Fleisch und es schmeckt mir nicht. Sondern im Gegenteil, die das gern essen, ja, und das halt sagen, entweder aus gesundheitlichen oder aus tierethischen Gründen oder umwelttechnischen Gründen sagen, ich mach das nicht mehr und hätte aber trotzdem gern diesen Geschmack und diese Konsistenz. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht verwerflich und durchaus verständlich, dass jemand dann sagt, okay, dann kaufe ich mir halt was oder koche mir was oder versuche irgendwie zu experimentieren, dass das so ähnlich schmeckt, ja. Also.
Ja, gute Antwort. Ja. Na, so habe ich es. So habe ich es nämlich noch gar nicht betrachtet. Es geht nämlich auch zur nächsten Frage oder zum nächsten Thema, du passt es perfekt dazu. Die Veganer, die gibt's ja nicht. Ja? Mhm. Es gibt ja, ich habe noch nie so eine zersplitterte oder so eine vielseitige oder so eine vielfältige Truppe erlebt wie die Veganer und die Veganerinnen.
Ja.
Magst du mal den Versuch machen, zu beschreiben, wer sich da denn alle aus welchen Gründen in dieser Community oder wie man es jetzt auch nennen will, wiederfindet und aus welchen Gründen? Also, so aus deiner
Beobachtung. Ja, also ich meine, so die Leute, mit denen ich zu tun habe, also ich bin ja wie gesagt Philosophin und beschäftige mich mit Animal Studies und war da auch auf verschiedenen Konferenzen. Das sind halt alles Leute, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Die sind alle vegan. Mhm. Und die machen das bestimmt aus der Überlegung heraus, dass sie einfach mit Tieren nicht so umgehen wollen, wie das klassischerweise halt sonst passiert. Ja? Und dann glaube ich aber auch, dass es einige gibt, die das halt schick finden. Und es gibt auch viele, die das aus gesundheitlichen Gründen anstreben, sich vegan zu ernähren. Weil es ja durchaus sehr viele Studien gibt, die besagen, dass die vegane Ernährung die beste ist.
Behaupten andere, es gibt genauso viel dagegen. Vitamin B12 steht bei mir eh noch auf dem Zettel, aber das bleiben wir vielleicht bei der.
Ja. Und ansonsten, also eben, es gibt welche, die das halt als Trend gut finden, manche finden es einfach auch schick. Ja, glaube ich schon. Aber die Leute, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, die machen das eigentlich aus Überzeugung und ethisch, wegen der Tiere. Ja.
Also ethische Veganer auf deinen Seiten, genau. Veganerinnen natürlich.
Ja.
Ökologische.
Ökologische, genau. Ja. Dann eben auch diese trendy
Leute. Trendy Lebensstil.
Lebensstil und gesundheitliche, also sportliche auch. Ja. Also sportliche Höchstleisterinnen sind auch oft vegan. Ne?
Gibt es auch Aktivisten aus Veganer, also Lebensstil als Aktivist und da gehört irgendwie dieses Vegane dann auch dazu?
Aktivisten für was meinst du?
Für Tierwohl, Tierrechte etc.
Ach so, ja, also gibt also von den Aktivisten im Tierwohlbereich, das sind schon viele Veganer natürlich.
Ja,
weil die sind damit konfrontiert. Nein, die sehen das ja jeden Tag, also das würde mich wundern, wenn die
dann ja, kognitive Dissonanz,
die ja, wenn entstehen sie sich dann würde. Abends hinsetzen und sich das Schnitzel bestellen, glaube ich, das ja. kommt selten ja. vor wahrscheinlich. Ja. Weiß ich aber nicht. Ja.
Also sehr, sehr viele Zugänge zu dem Thema, dadurch auch sehr, sehr viele Meinungen, mhm. was wahrscheinlich auch schwer macht, die Gruppe auch zu fassen oder zu messen oder zu adressieren, jetzt rein von der Marketingseite, ne? Weil die einen reist über Fitnessprodukte, mhm. die anderen eher über Tierwohl, sage ich mal, oder Vermeidung von Tierleid in dem Fall wahrscheinlich ja. eher. Ja, heterogene Gruppe, deswegen ja irgendwie auch schwer greifbar zum Teil.
Interessant,
ja. Sehr streitbar auch.
Mhm, interessant ist aber schon, also es sind sehr viele junge Leute dabei. Mhm. Und bei diesen Leuten kann man auch beobachten, dass sie generell auch so Stereotype sehr stark hinterfragen. Also das sind auch welche, die sich sehr viel mit dem Begriff Gender auseinandersetzen. Mhm. Ja, was ist männlich, was ist weiblich, wie mhm. muss die Gesellschaft sein, was ist ein Loser, was ist ein Winner und so weiter. Mhm. Also da ist sehr viel in Bewegung. Mhm. Und die sind auch eher bereit dann zu sagen, ich gehe raus aus diesem klassischen, weiß ich nicht, Speiseplan. Ja,
ja. ja.
Genau.
Die Jungen. Was glaubst du, was ist von all diesen Gruppen, die wir jetzt aufzählt haben, wahrscheinlich gibt es daneben noch 3, 4, die wir jetzt nicht erwähnt haben, welche ist, glaubst du, die am stabilsten dabei bleiben? Es gibt ja auch viele, die dann nach einer gewissen Zeit wieder aufhören und wieder Fleisch essen, anders Fleisch essen, bewusster Fleisch essen etc. Welche Gruppe ist es, die glaubst am überzeugtesten ist?
Sicher die aus ethischen Gründen. Ja, bestimmt, glaube ich schon. Mhm. Ja.
Gut, das war jetzt fast schon eine rhetorische Frage, ja. Muss man schon fast sagen. Gell? Ein Thema, was ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben habe, was ich spannend finde und auch zum Diskutieren ist, der Unterschied zwischen Nutztier und Haustier. Wo ist der Unterschied? Weil wenn man jetzt auf der einen Seite sagt, man hat ein Nutztier und man sollte jetzt einfach nicht dem Nutzen wegen halten, weil der Nutzen vom Nutztier ist ja das Fleisch, die Milch, die Produkte. Ja? Wie geht man dann damit um, wenn man dann ein Haustier zum Beispiel hat, Hund, Katze, Papagei, Goldfisch, was auch immer. Da ist ja auch eine gewisse Nutzen-Thematik da. Warum geht sich das oft aus? Sage ich mal, die Haustiervariante und die Nutztiervariante nicht.
Mhm. Ja, die geht sich eh oft nicht aus. Also es sind ja viele arme Hunde, ist ja nicht umsonst ein geflügeltes Wort, der arme Hund. Ja. Werden ja schlecht behandelt. Ja. Oder man hört man ja immer wieder, dass es irgendwie absurde Haltungsbedingungen auch gibt oder in einer Wohnung 20 Katzen wohnen und so weiter. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt gut, immer gut. Ja. Natürlich sind das Extrembeispiele. Ich denke mir auch wenn man ein Haustier hat, jetzt in Anführungszeichen, oder ein Tier, das bei einem lebt, mhm. so würde ich das eher nennen, dass mhm. du halt schaust irgendwie, dass das relativ gut leben kann halt, ja. Also die perfekte Welt haben wir nicht, ja.
Aber, okay, ja.
Die haben wir nicht, aber ja. Es ist trotzdem, das Zusammenleben ja davon geprägt, wie du mit dem umgehst oder wie man miteinander umgeht, ja.
Aber die ausgesucht hat ist das Tier ja auch nicht, wo es leben will, oder?
Das ist richtig, ja.
Also es gibt so ein gewisser Herrschaftsaspekt ist auch in der Beziehung, also wenn man es also noch so lieb hat und so gern hat, das Tier dann ist so, der nach wie vor da.
Das ja, heißt, ja. Na, es gibt auch einen sehr radikalen Denker, den Gary Francione, der sagt zum Beispiel, dass
wie heißt der?
Gary Francione.
Ja. Das ist Gary der Vorname und Francione ist das Italiener, das heißt Gary Francione.
Nein, er ist Amerikaner, italienischer Abstammung.
Aha, Gary Francione, ja.
Genau, und der sagt zum Beispiel, dass man das eigentlich gar nicht haben darf. Ja. Er hat aber selber Hunde und die hat er aber aus dem Shelter, ja, weil er sagt, okay, die leben halt bei ihm noch besser, ja, als wenn sie irgendwo in dem Heim sind und nur in ihrem Kastel drin sind.
Das ist ein bisschen wie mit den Lederschuhen, die habe ich schon gehabt.
So ungefähr,
die kann ich jetzt weiter.
Genau.
Das heißt, der Hund, der von einer Gesellschaft, die nicht vegan ist, ausgestoßen wird, findet bei mir als Veganer einen Platz.
Genau.
Da hat es keinen herrschaftlichen Grund, sondern einen rettenden Grund.
Ja, also
rettet man dann.
Ja. So ist argumentiert er das, ja, aber eigentlich sagt er schon, dass es nicht zusammenpasst. Also das sieht er schon selber auch, dass es ein bisschen schräg ist, aber ja, also... Er ist halt auch noch kein Heiliger.
Ne? Ja, und es ist ein gewisser Widerspruch, Es ist so, der Restwiderspruch, der bleibt.
Schon, natürlich, aber ich meine, die Überlegung kann natürlich dann schon auch sein, quasi, was ist jetzt dann die bessere Situation oder was ist das bessere Ergebnis, ja? Wenn ich jetzt den Hund da, weil ich dogmatisch bin und sage, ich will dieses Herrschaftsverhältnis nicht und lasse ihn in dem Kastel drin, wo er vielleicht eine Stunde raus kann am Tag, in dem Shelter, oder ich habe ihn halt und er hat es bei mir schön. Ja?
Das Wie stehst du zu Gnadenhöfen dann? In dem Fall, also das wäre ja im Prinzip die verhaustierlichte Variante des Gnadenhofs, was er da propagiert, oder?
Ja, also ja, finde ich gut. Also
es gibt ja teilweise Menschen, die Tiere aus, die haben ja dann, was weiß ich, fünf Kühe rausgekauft und wie stehst du zu dem Konzept?
Ja, das finde ich gut. Also ich meine, es sind natürlich sehr wenig Tiere, die in den Genuss kommen, aber besser als keine.
Es hat eher einen symbolischen Charakter, oder? Dass das ein Statement ist oder naja, ist das Tier absolut?
Nein, das ist natürlich schon für das Tier, das dann das irgendwie Tier. Das Glück hat, dorthin zu kommen, ist es ein schöneres Leben, sozusagen.
Wie würde man denn dann Haustiere füttern? War eine Frage.
Ja, also es gibt durchaus Leute, die Hunde vegan ernähren.
Ja, wie stehst du dazu?
Ich habe keinen Hund, also ich denke mal.
Ja, oder ein Goldfisch oder gibt es Leute mit Hausschweinen? Generell, glaube ich, ist eher prinzipielle Frage, nicht? Also würde man dann, weil im Prinzip forciere ich mit dem Tierfutter ja auch wieder die Industrie, die was im Prinzip, es ist ja auch dasselbe Tier, das nur was wir nicht essen, kriegen die Tiere. Ja, oder wird exportiert oder sonst wo. Eigentlich müsste man dann das Tier ja vegan füttern und dann wird's da,
was kann man natürlich bei vielen Tieren, bei manchen kann man es nicht. Ja. Und das geht sich nicht, das ist auch ein Widerspruch und das geht sich natürlich nur aus, solange dieser Betrieb mit der Fleischproduktion so läuft, wie er läuft. Ja. Ansonsten wird das nicht gehen. Ja.
Ich denke einfach, komplett widerspruchsfrei, wird man einfach nicht durchs Leben
kommen. Ja, oder man würde halt dann zum Beispiel die Katze haben, die muss sich halt die Mäuse alle selber fangen, ja. Das geht ja auch. Also das war ja früher durchaus auch üblich, dass die Katzen gar nicht im Haus waren zum Futtern, sondern die sich einfach
Klassische Bauernhofkatze, ne? Genau. Also die ist ja an Tag hat Futternapf. Außer es kommen Gäste und futtern es dann zwischendrin wieder.
Ja.
Aber sonst müssen die Mäuse dran glauben. Mhm. Ja, okay. Ja. Jetzt muss ich schauen. Wir haben das Thema Haustiere, wir haben das Thema Produkte, wir haben, ich muss es fast fragen, die vegane Ernährung.
Die Mangelernährung.
Proteinmangel. Proteinmangel gar nicht so sehr, es geht eher, mir ist gesagt worden, von einem befreundeten Arzt, das Thema B12. Er hat das irgendwie so argumentiert, grundsätzlich ist das Vitamin B12 eher in der Erde drinnen, wird beim Gemüse mit der Erde abgewaschen, fehlt dann quasi in der Ernährung, und die Tiere nehmen das quasi über das Fressen von Gras, von Erde mit diesem erdhaltigen Teil halt auf, und deswegen ist es B12 in tierischen Produkten enthalten. Das war jetzt eine Argumentation, ich selber kenne mich da zu wenig aus, und das ist auch das, was man immer wieder hört, dieses Vitamin B12, das war scheinbar zu dieser Mangelernährung führt. Generell das Thema Mangelernährung, du bist ewig schon Veganerin. Ja. Was machst du dagegen? Wie geht's dir?
Ja, also ich.
Oder wie stehst du zu dieser ganzen Thematik? Vielleicht ein bisschen.
Also grundsätzlich muss ich zu dieser Thematik sagen, dass ich sie ein bisschen schräg finde, wenn ich mir anschaue, wie die meisten Leute sich ernähren, dass sie sich überhaupt trauen, so eine Frage zu stellen.
Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass viele Leute einfach sich sehr ungesund ernähren, also extrem viel Kohlenhydrate, Fette und so weiter zu sich nehmen, und das sieht man ja auch. Also wenn man herumläuft, sind ja nicht die meisten Leute durchtrainiert und schlank, sondern die meisten haben halt, ja.
Deswegen machen wir da einen Podcast, damit wir dich schön hinter dem Mikrofon. Gerade erst eine Pizza gegessen. Ja.
Nein, das heißt ja auch nicht, dass man das nie machen soll, aber du weißt, was ich meine, ja. Also ich lasse ab und zu ein Blutbild machen bei meiner Hausärztin, und ich hatte noch nie so gute Blutwerte wie jetzt. B12 habe ich keinen Mangel, wobei ich sagen muss, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass ich viel Biogemüse esse und auch mit der Schale esse. Vielleicht ist es deswegen, das kann sein. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Zahnpasta mit B12 angereichert für Veganer. Innen.
Zahnpasta.
Zahnpasta.
Das heißt, isst man eine Zahnpasta?
Nein, das nimmt man halt auf während der Zähne. Während der Zähne
putzt. Zahnpasta war ein gutes Beispiel.
Ja genau.
Ja.
Und was wir noch, also das B12 war bei mir noch nie ein Problem, aber ich weiß, dass es immer thematisiert wird, ja, und das halte ich schon durchaus für möglich, ist schon realistisch, ja. Und
generell das Thema halt, Mangelernährung, hast du das, ich kann mir vorstellen, das nervt damit nach einer gewissen Zeit, hast du damit irgendwie Erfahrung gemacht, dass an diesem Argument irgendwas dran ist, oder geht's da eher einfach um die einseitige Ernährung versus abwechslungsreiche Ernährung, oder?
Also ja, ich weiß es nicht. Leute, die kochen können, die vegan leben, die ernähren sich sicher nicht einseitig, ja, weil du ja sehr viele Möglichkeiten hast.
Ja, Thema.
Ja, sehr viele Möglichkeiten hast, einfach verschiedene Produkte zu verwenden. Ja, eiweißhaltige, kohlenhydrathaltige.
Eiweiß?
Ja,
so ja.
Ja. Genau. Also Protein.
Ja, und pflanzliches Eiweiß, denken wir jetzt mir, genau, ist euch ja wurscht.
Der berühmte Proteinmangel, auf den man immer angesprochen wird. Also erstens habe ich noch nie jemanden gesehen, der Proteinmangel hat. Und dann ist natürlich auch die Frage, woher sollen denn die Viecher, also das Fleisch quasi, das Protein entwickelt haben, wenn nicht aus der Nahrung, die sie aufnehmen, und die ist pflanzlich. Also es ist irgendwie ein bisschen, dreht sich die Frage im Kreis, ja. Das ist ein bisschen absurd.
Ich möchte jeden einladen, der das hört und sich jetzt dazu bewogen fühlt, das zu kommentieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Bitte bleibt sachlich. Bitte versucht die Argumente so zu formulieren, dass man es auch versteht. Würde mich sehr interessieren über die unterschiedlichen Meinungen zu dem Thema. Ja, aber immer schön sachlich bleiben, bitte. Ja, ja, okay. Aber im Prinzip nie ein Thema damit eigentlich.
Nein, das ist kein Thema.
Und auch im Umfeld jetzt nicht irgendwie.
Also ich kenne niemanden, der B12-Mangel hat.
Ja, ich kenne jetzt auch keinen, der quasi vegane Ernährung an Mangel hat. Mhm. Ich höre zwar immer davon, dass Leute wen kennen, ja. Mhm. Aber wäre natürlich ein interessantes Thema rauszufinden. Aber wenn du sagst, und das gefällt mir eigentlich auch wieder, dass wenn man selber kocht, ein bisschen schaut, dass man abwechslungsreich sich ernährt und jetzt nicht nur das verarbeitete Essen aus dem Supermarkt täglich reinhaut. Aber genau. Spricht ja nichts gegen Essen aus dem Supermarkt, aber Abwechslung, glaube ich, ist eher das Stichwort. Ne?
Mhm, genau. Ja.
Was haben wir denn da jetzt noch?
Was hast du noch Schönes?
Ja, ich habe so viele Sachen aufgeschrieben, es ist unglaublich, und wir haben eigentlich so wenig Zeit. Ein Punkt, den wir da jetzt aufgeschrieben haben, was mir auch gefragt worden ist, fahrt sie schon einmal auf einem, oder fahrt sie auch noch aktiv auf einem Bauernhof, führt sie da, sucht sie auch ein bisschen den Dialog mit Landwirten, beziehungsweise schaut sie euch das gelegentlich einmal an, diese Parallelwelt im Endeffekt dann, oder diese Gegenwelt, sucht sie da aktiv so ein bisschen den Austausch, weil du hast das Buch geschrieben über Verbundenheit, hast du da quasi mit Landwirten geredet, oder woher holst du da die praktischen Erfahrungen zu dem Thema?
Also wir waren mal, das ist schon sehr lang her, und da war ich auch noch nicht vegan, auf so einem Biobauernhof damals mit den Kindern.
Ja.
Und die haben auch Kühe bzw. Kälbchen gehabt. Und ich fand das ganz schrecklich eigentlich, weil dieses kleine Kalb war die ganze Zeit angebunden im Stall, obwohl es ein Biobauernhof war. Und die Erklärung war dazu, dass es halt nicht rumrennen darf, weil das Fleisch sonst und die Muskeln sich entwickeln, weil das Fleisch sonst nicht mehr so schön zart ist. Also das war quasi so ein Live-Erlebnis. Die hatten auch Schafe, und die anderen Viecher waren ja alle draußen, so, aber das fand ich irgendwie schon sehr eigenwillig. Ja. Und dann hatte ich auch ein Interview mit einer Landwirtin in Irland, die hat auch Rinder gehabt, und sie hat auch ganz viele Pferde und Hunde gehabt. Die Hunde und Pferde hat sie alle aus einem Shelter geholt gehabt, aus einem Tierheim. Und die Rinder, die haben es auch schön gehabt, also die konnten schon raus, aber sie hat gesagt, die haben nur Nummern, kriegen keinen Namen. Und dann hat sie nämlich auch auf meine Frage hin gesagt, das macht sie extra, damit sie keine Verbindung zu denen hat. Weil wenn sie denen einen Namen gibt, dann ist das wie eine persönliche Beziehung. Die hatte sie sehr wohl zu ihren Hunden und Pferden. Ja. Also es war auch eine echt krasse Diskrepanz, habe ich gefunden, ja, dass sie eben bei diesen Tieren das so macht und bei den anderen nicht. Und sie hat gemeint, sie könnte sonst die nicht weggeben, wenn sie abgeholt werden zum Schlachten. Mhm. Also das war auch so eine Erfahrung einfach, wo ich mich unterhalten habe und auseinandergesetzt habe und so. Und sie hat eigentlich diesen Widerspruch auch nicht auflösen können. Ne? Mhm. Mhm.
Ja. Ist wahrscheinlich auch rein von dem, warum es jetzt aus der ethischen, also ich finde diesen Zugang, das auch ein bisschen zu differenzieren zwischen, aus welchem Grund bin ich Veganer. Mhm. Und speziell, warum es jetzt so konsequent, wie es das du am Anfang gemacht hast, und ich kenne euch ja jetzt auch schon länger, es ist da teilweise, finde ich, auch persönlich schwer dann, wenn man das jetzt konsequent durchdekliniert, dass man diesen Widerspruch dann oder diese Differenz dann wieder herstellt. Mhm. Dann ist es auch schwer zu argumentieren, worum es dann in dem Fall geht. Da wird's dann, ist man schnell in, sage ich mal, einer gewissen Beliebigkeit oder kommt schnell in eine Sackgasse argumentativ, ja. weil es dann logisch nicht begründbar ist. Ich glaube, mhm. Es ist die Entscheidung für oder gegen Fleischkonsum ist immer noch eine persönliche. Einfach eine Entscheidung, die man trifft, aber jetzt in einer ethischen Dimension, wenn man dieser Logik folgt, ist es einfach schwer zu begründen. Mm,
ja.
Ich denke, das ist. Ich habe mir jetzt da vor mir zwei große Blöcke. Das ist nur, ich sage jetzt nur Block, weil mehr wie ein Satz geschrieben hat zu der Frage. Okay. Das eine ist, und die hängen ein bisschen zusammen, die zwei Fragen. Das eine, das haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen, ist, wie würdest du mit welchen Argumenten würdest du einem Veganer, einer Veganerin oder einem Nicht-Veganer, wie würdest du denen einen Tipp geben, wie man miteinander ins Gespräch kommen kann, ohne dass man gleich miteinander streiten muss? Ja? Das jetzt, weil es viele einfach wirklich viel miteinander streiten. Ja? Ich würde es jetzt einfach gerne aus deiner, weil du bist jetzt, sage ich mal, eine ethische Veganerin, du bist so quasi die härteste Fraktion der Veganer. Du hast das einfach moralisch für dich definitiv entschieden, dass es nicht geht. Und redest trotzdem mit den Leuten. Und es gibt draußen einfach ganz viele Menschen, die streiten miteinander. Die kennen diesen Diskurs einfach nur über ganz extreme Bilder, wie zum Beispiel KZ-Vergleiche, ganz beleidigende, abwertende Aussagen gegenüber den anderen im Abwerten von beiden Seiten, also nicht nur in eine Richtung. Mhm. Was würdest du denen sagen? Gib uns bitte einen Tipp, dass wir diesen Diskurs, der sicher total spannender ist. Und ich finde, seitdem ich euch kenne, total gut ist, immer wieder nachzudenken. Aber wenn ich bis heute noch kein Veganer bin, wir reden trotzdem nur immer miteinander, ja. Wie man offensichtlich hört. Was würdest du denen sagen, Leute, denkt einmal nach oder gib uns einen Tipp oder wie kann man da aufeinander zugehen? Weil wenn es du schaffst.
Naja, also ja. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich meistens darauf angesprochen werde. Also zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, bei der Pressereise mit Leuten.
Du wirst drauf, genau, du bist auch noch sehr, sehr viel mehr als eine Veganerin, möchte ich dazu sagen, aber ja. Heute geht's halt um dieses Thema.
Na genau, Thema. Nein, aber weil wir dann eben eingeladen sind, ja, und dann sage ich halt vorher, ja, hallo, ich bitte vegan, ja.
Und da musst du rechtfertigen.
Nein, rechtfertigen nicht, das ist ganz interessant. Ich werde dann irgendwann gefragt, ja, warum und so, und die Leute sagen dann immer, ich esse auch ganz wenig Fleisch, immer. Es ist eigentlich fast niemand das Fleisch.
Das ist die sozial erwünschte Antwort.
Na, das ist ganz interessant, also ja. wenn das so wäre, dann wird es sehr wenig Fleisch geben, aber das nur nebenbei, ja. Ich versuche halt irgendwie dann zu erklären, warum ich das so mache, ja. Also ich versuche auch nicht die Leute zu belehren. Manchmal frage ich sie schon, ob sie eigentlich wissen, wie es dazugeht. Ja? Wenn es mir auch.
Wenn es eine inhaltliche Diskussion
gibt. Ja, wenn es eine inhaltliche Diskussion gibt oder auch wenn es so Leute gibt, wo ich finde, dass das gar nicht dazu passt. Also ich hatte auch mal so bei einem Yoga-Camp haben dann die Yoga-Mädels gesagt, und jetzt esse ich ein Schnitzel. Und dann habe ich gesagt, also irgendwie passt das jetzt nicht dazu, ja, weil wenn du sagst.
Ja gut, die nächste Community, die ein bisschen heterogen ist, ist
genau, die Yoga-Community. Genau, ja, Compassion und was weiß ich, ja. Mhm. Und dann kriege ich so eine Antwort wie, wenn ich Lust habe auf Schweine, dann esse ich Schweine, dann denke ich mir, okay, ja. Dann finde ich es auch nicht so einfach zu argumentieren, ne? Mhm. Weil ich sie dann halt frage, warum ist das so, ja? Also warum stellst du dich jetzt hin und sagst, nur weil ich das will, muss es so sein? Ohne irgendwie da noch weitere Fragestellungen einfach zuzulassen. Ja?
Ich merke, selbst, also mir geht es in der Diskussion oft so, irgendwann will man dann nicht mehr. Also irgendwann gibt es dann, weiß ich, entweder gute Argumente, wo man nicht rauskommt, zumindest jetzt ethisch oder philosophisch, aber da macht man halt dann einfach zu, ja, weil ist man in der Sackgasse, dreht einfach um und verweigert dann die Kommunikation. Oder man fängt dann irgendwann Druckschießen an oder so, oder fängt dann irgendwie zum Pauschalisieren an. Das ist, das gebe halt mir ganz oft in der Diskussion so, was tut man in dem Moment? Das geht man gerade in dieser, sage ich, in der veganen Diskussion geht's mir öfters so. Das hat irgendwie besondere Sprengkraft, für Aggressionsmöglichkeiten. Warum ist das gerade in der Diskussion so?
Also ich habe jetzt selten aggressive vegane Positionen gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also das habe ich eigentlich noch nie beobachtet. Ja, müsste ich mir mal anschauen.
Also es gibt ja, also kommt nicht mehr drauf an, aber ja. Soziale Medien sind halt leider Gottes in alle Richtungen und nicht zu dem Thema, sondern zu allen Themen leider Gottes sehr aggressiv zum Teil.
Ja.
Aber auch hier, ja. Ja,
ja, aber da habe ich oft das Gefühl einfach, dass halt sehr viel quasi damit hinterfragt wird. Ja? Also eben, wenn ich sage, dass einfach diese Hierarchiediskussion damit angetrieben wird. Ja? Und das ist einfach ähnliche Argumentationen sind wie in sexistischen und rassistischen Debatten. Ist das halt etwas wahrscheinlich, wo viele Leute sich sehr angegriffen fühlen. Und gerade diejenigen, die sich dazu keine Gedanken machen, die halt dann merken irgendwie, aha, jetzt muss ich mir vielleicht mal überlegen, warum ich das so mache, ja? Oder auch andere Dinge so mache, wie ich sie mache. Ja?
Also es geht um viel mehr eigentlich bei dieser Diskussion als nur um das Fleisch oder Nichtfleisch, sondern es ist einfach ein Thema, das, wie soll ich sagen, viele Facetten einer Persönlichkeit wahrscheinlich adressiert und das halt irgendwo... Weil jedem was, irgendwo was aus, es lässt keinen was kalt, nicht? Also man merkt, es wird schnell eine heiße Diskussion.
Ja, das ist so ähnlich wie,
Thema irgendwie.
Ja, wie diese darwinistische Kränkung sozusagen, ja.
Das, was ist das?
Die darwinistische Kränkung ist, dass quasi der Mensch in einer evolutionären Reihe mit dem Affen steht, ja. Und quasi aus dem Tierreich kommt, wo die Leute dann gefunden haben, das kann ja nicht sein und der Mensch irgendwie ist ja das Tollste und das Beste und so überhaupt, ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, mit dieser veganen Diskussion wird in Frage gestellt, ob der Mensch überhaupt berechtigt ist, das alles so zu machen, wie er es macht, und die Welt einfach in den Ruin zu treiben, so wie es gerade passiert, dann ist es halt auch sowas wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, ja. Wo man sich dann plötzlich irgendwie so klein fühlt, wo man vorher gemeint hat, ja, man darf alles und man ist alles und ist überlegen, ja. Und plötzlich wird man irgendwie so ein bisschen zusammengestutzt und gefragt, wie kommst du eigentlich dazu?
Ja? Also eine sehr, sehr elementare Diskussion oder elementare Dinge, die die Diskussion einfach auslöst. Ja, genau. Und deswegen wahrscheinlich auch diese Urgedanken und diese von innen, dieses emotionale, impulsive.
Ja.
Also interessant, ja. Ich würde es deswegen jetzt dann auch überleiten, jetzt ist es kein veganes Thema, aber ein Thema Wertschätzung gegenüber dem Tier oder Verhältnis zum Tier. Und wenn ich mir dein Buch jetzt anschaue, das bei mir im Rucksack habe ich, da liegt es jetzt auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt richtig liege, aber ich habe das Gefühl, dass da vorne auf dem Cover ist ein Wolf, das Grüne.
Ist das ein Wolf?
Ja, ja. Und was mich jetzt furchtbar interessiert, weil es jetzt beim letzten Interview, wir waren ja vor 2 Wochen in Tirol, haben dort mit einer Schafzüchterin geredet, mit der Patrizia Kovler und einem Ziegenzüchter, ihrem Bruder, dem Christian. Und in Tirol ist im Moment dann das Thema mit dem Wolf. Da zieht er der Wolf durch. Und die Patrizia und ihr Bruder sind ja mehr oder weniger noch nicht direkt betroffen, also noch nicht aktiv betroffen, aber unmittelbar betroffen, weil auf den Weiden, auf den Almen, auf denen sie ihre Tiere jetzt im Sommer haben, der Wolf unterwegs ist und bei Nachbaralmen hat er schon Tiere gerissen. Ja. Und diese Diskussion ist ähnlich jetzt wie viele andere Diskussionen extrem polarisierend. Also Tierschützer, die sage ich jetzt plakativ gesagt und pauschalisierend auf alle Bauern schimpfen, sagen, ihr seid alles Idioten. Und Bauern, die was Druck schimpfen auf die Tierschützer, sagen, schleicht euch Druck in eure Städte. Ihr habt überhaupt keine Ahnung von der Welt. Und so quasi so sehr polarisierte Diskussion. Ja. Natürlich viel, viel mehr Facetten, speziell auch, wenn man sich das Gespräch mit der Patrizia und mit dem Bruder anhört, sieht man da einfach eine Meinung. Und die Patrizia ist halt eine unmittelbar Betroffene. Ja. Die lebt halt, wenn der Wolf kommt und die Schafe reißt, ist das Schaf tot. Beziehungsweise kommt der, wie sie das beschrieben hat, kann es auch sein, dass der mehrere tötet. Und nachdem das alles Nebenerwerb ist, was die Patrizia macht, ja, ist halt schnell mal die ganze Arbeit kaputt, speziell wenn du züchtest und mit der Konsequenz, dass ich sehe dann die Schafe wieder während des Sommers in den Stall runtertreiben, dann die am nicht mehr fressen können auf der Weide oben, dann müssen sie wieder Futter kaufen und. Auf was ich aber eher hinaus will, ist, du hast vielleicht vor der Diskussion schon was mitgekriegt, von dieser Wolfsdebatte. Und da geht es ja jetzt darum, steht der Mensch wieder über dem Wolf und ist quasi, steht die Landwirtschaft und die landwirtschaftliche Nutzung im Vordergrund, oder hat quasi die landwirtschaftliche Nutzung dieser wieder Renaturisierung mit dem Wolf, wie man das nennt, wenn das Tier zurückkommt, hat das dem zu weichen? Oder wie bringt man das wieder in Verbindung? Und ich denke, das hat ja auch was mit der Verbundenheit, mit Mensch-Tier-Beziehung zu tun. Ist der Mensch dem Schaf dann näher? Ist er dem Wolf näher? Oder wie würdest du das jetzt als Expertin für Verbundenheit, wie siehst du diese Diskussion jetzt aber so konkret?
Das ist schwierig, finde ich.
Ja,
also,
definitiv.
Ja, weil natürlich das Gleichgewicht ja schon lang zerstört worden ist. Also wenn's mehr Wild und andere Beutetiere für den Wolf gäbe, würde er wahrscheinlich vielleicht auch das Schaf nicht fangen. Keine Ahnung. Also da weiß ich einfach zu wenig drüber, wie auch das Verhalten ist. Aber grundsätzlich finde ich es schon gut, wenn Wölfe und Luchse und so weiter in unseren Wäldern wohnen. Weil ich das besser finde, wenn die Rehe fangen, als wenn die Jäger, die alle irgendwie als 20 Meter ihre Hochstände haben, dann irgendwie zu solchen Events ausrücken. Aber ja, wer steht da wem näher? Das ist schwer zu beantworten. Ich weiß nur, dass zum Beispiel am Balkan die Wölfe und Schafe besser zusammenleben, beziehungsweise die Schafhirten halt bessere Vorsorge treffen und anscheinend gelernt haben, damit anders umzugehen. Das ist schon auch interessant, das ist auch ein kulturelles Phänomen. Also in Westeuropa sind die Wölfe ja extrem ausgerottet worden. Und das hat, glaube ich, auch einfach Hintergründe, wie man da das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur etabliert hat. Ja. Also die sind ja wirklich bis zum letzten Viech ausgerottet worden. In Frankreich zum Beispiel waren sie auch ganz, ganz massiv, die Wolfstötungen.
Das Problem, es gibt dann immer zwei Argumente oder zwei Forderungen an die Bauern. Das eine ist, baut einen Zaun.
Ja.
Da haben wir im letzten Podcast, der kommt jetzt dann eh bald raus, mit dem Christian Kofler, das sind Flächen da oben, das sind Hektar groß.
Ja,
da reden wir dann von 20, 30 Kilometer Zaun, die gebaut werden müssen. Mhm. Und ein Wolf hupft einmal locker 1,5 Meter. Also der hat einen reinen Empfehlungscharakter und ist teuer, aufwendig und so weiter und so fort. Das zweite ist schwierig zum Bauen auf einer Alm. Also jeder, der schon mal auf einer Alm einen Zaun baut hat, weiß, was das heißt. Und dann überlege mal, 30 Kilometer oder 10 reichen auch. Und das zweite ist der Herdenhund. Der Herdenschutzhund. Habe letztens gerade ein Video weitergeleitet, gibt es einen Hirten in Deutschland, der das relativ gut praktiziert.
Das geht, glaube ich, ganz gut.
Das geht ganz gut, aber es ist halt das Problem, dass wir halt in Österreich ganz viel Tourismus auch haben. Das heißt, du hast ja den Nutzungskonflikt auf der Alm mit, du hast einen Touristen dort, der durchgeht, weil Wanderwege dort sind. Ja. Die Touristen haben ja auch wieder einen Hund dabei, großes Thema Almurteil, ne, wo teilweise es kommt zu Zusammenstößen von Menschen und Tieren kommt, weil die Hunde die Kühe aufscheuchen, weil Dinge passieren. Dann hast du quasi die Weidefläche von den Bauern mit den Schafen. Und dann hast du den Wolf. Und jetzt natürlich da oben den Herdenschutzhund hast und du hast aber Touristen mit einem Hund, die durchlaufen, ja, zum Beispiel. Dann ist es natürlich wieder eine potenzielle Gefahrenquelle. Dann hast du wieder das Problem mit der Haftung, ja. Wenn was ist, wer haftet denn? Soll der Bauer dann wieder für alles haften, etc. Und du kommst einfach in so einen furchtbaren Konflikt. Schön, wenn der Wolf da ist, ja. Schön, wenn die Schafe da ist. Schön, wenn die Touristen da sind.
Ja, das war
aber irgendwie stehen und dann.
Die Touristen, wenn die nicht da sind, glaube ich, fehlt nicht viel. Ne?
Naja, viel Geld.
Ja, das
ganz, ganz wichtig. Ja. Also, gerade Österreich mit glaube ich, kann 20%, natürlich jeder will allein sein am Berg. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich bin auch am liebsten allein am Berg. Aber das geht halt dann leider auch wieder nicht aus von der Infrastruktur. Auf jeden Fall hast du total viel so Nutzungskonflikte. und keine Lösung. Also ich frage dich jetzt auch nicht nach einer Lösung, ja, sondern eher um vielleicht einen Mosaikstein für diese Diskussion aus dieser Sicht der Verbundenheit, Tourist, Mensch, Landwirt, Schaf, Wolf, ob du da vielleicht irgendwie einen Gedankengang für uns hast, den man den Ganzen einfach dranstecken kann.
Ja. Ja. Naja, also das ist, wie du gesagt hast, der jetzt schwierig zu lösen mit diesem Herdenhund, aber das würde ich mal irgendwie versuchen, schon weiterzudenken, ob man so irgendwie eine Lösung finden kann, dass man durchaus auch diese Wege von den Touristen ein bisschen einschränken kann. Ja? Mhm. Und andererseits finden es ja Touristen dann auch toll, wenn das quasi so ein natürliches Ambiente ist, dass es sogar Wölfe gibt. Ja? Also man kann ja dann auch sagen, das hat ja auch eine Qualität, ja, wenn es das wieder gibt. Ja.
Also zu wissen, dass er da ist, aber sehen will man ihn nicht. Ne?
Ja, ich glaube, den sieht man dann auch nicht, weil die ja sehr scheu sind. Ja.
Also ich habe noch keinen gesehen, ja. Aber ja, es gibt Sichtungen. Mhm. Ja, aber das ist im Endeffekt ja
also vielleicht schwierig, ne? Versuchen, diese Erzählung dann auch ein bisschen anders zu gestalten und wirklich auch dieses Recht überall herumzurennen. Die Erzählung
herumzurennen. Anders gestalten, ist ja gut, vielleicht, ja.
Ja. Okay. Und die Touristen schon ein bisschen einschränken, ja, die würde ich schon ein bisschen auch.
Du wirst den Tourismus sein.
Ja, die Wege auch, ja, dass die halt nicht überall gehen können, ja, oder dass sie sagen, okay, wenn sie da gehen, dann dürfen sie keinen Hund dabei haben oder so. Also das, glaube ich, wird sich vielleicht schon gestalten lassen.
Ich sehe schon, da gibt es wahrscheinlich dann wieder, egal welche Argument man bringt, also meistens schreit eine Seite auf.
Ja, natürlich.
Mit guten Argumenten, das ist auch so ein Thema, das ist, glaube ich, an dieser Stelle und generell, glaube ich, auch ganz schwierig zum Auflösen. Aber da geht es auch wieder darum, dass man miteinander redet und dass die Fronten eben nicht so extrem verhärtet sind und dass man eher den Dialog sucht und nicht das trennende Argument. Aber das fällt und ist halt auch schwer, wenn man unmittelbar betroffen ist und zum Beispiel jetzt gerade irgendwie Tiere verloren hat oder sonst was.
Ja, sicher.
Es ist auch schwer. Ja. Also heute werden wir keine Antwort finden, aber vielleicht über die nächsten Folgen hinweg, dass wir vielleicht einen kleinen Beitrag leisten können, auch zum Verständnis, zum Gegenseitigen in dem Bereich. Ich bin jetzt mit den Fragen, die wir aufgeschrieben habe, durch. Aber wir haben ja vorher, ich habe dir ja vorher schon angekündigt, ich habe jetzt diese Fragen gestellt, die so quasi von mir, von unserer Community ein bisschen gekommen sind. Das sind halt so die Fragen, da ist jetzt auch kein Veganer dabei, keine Veganerin dabei. Das sind halt so unsere Fragen. Ich sage jetzt bewusst uns. Ja. Welche Fragen habe ich denn jetzt für die Diskussion nicht gestellt? Welche Frage hast du vermisst oder welchen Aspekt würdest du uns gerne noch mitgeben?
Na, ich würde euch gerne eine Frage mitgeben.
Ui, eine Frage mitgeben.
Genau. Okay. Ja. Wie man sich dazu entscheiden kann, dass man sagt, okay, ich lebe dieses Leben so und nehme Widersprüche in Kauf, die ich vielleicht selber da empfinde, weil wir vorher über kognitive Dissonanz gesprochen haben. Ja, und dann als letztes würde ich einfach noch sagen, also was auch so ein Gedanke ist, der aus der Philosophie kommt, auch dies in der östlichen Philosophie sehr verbreitet ist, von Leibniz auch schön formuliert worden ist.
Von Leibniz?
Leibniz, ja, dem Barockphilosophen. Ist aber nicht nur von ihm. Dass quasi jedes Lebewesen eine Facette des Ganzen darstellt und eigentlich auch alles in sich trägt.
Ah, das sind die Nomaden,
Monaden.
Monaden, ja. Nomaden.
Ja, genau. Ja,
Limonaden, Monaden. Ja, genau. Die Monaden, genau. Ja.
Genau. Ja. Und dass deswegen jedes Lebewesen wichtig ist. Ja? Und das bezieht sich nicht nur auf Menschen, natürlich auch auf Menschen, ja. Und aber auch auf andere Lebewesen und dass deswegen auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber anderen Wesen da ist. Also das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken und ein schönes Bild. Dass jedes Wesen quasi aus seiner Perspektive das Gesamte spiegelt und in sich trägt.
Ach, das waren jetzt so schöne Worte, oder? Da bist eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Ja. danke für den Diskussionsbeitrag und für die Frage. Ich denke, wenn man sich dem, was du jetzt auch gesagt hast und deiner Sichtweise nähern will, dann geht das, glaube ich, auch ganz gut über deinen Blog, wo du Kurzgeschichten oder kurze Artikel veröffentlichst, dich mit dem Thema Verbundenheit intensiv auseinandersetzt.
Ja.
Ich finde das eine wunderbare Perspektive, die wir halt einfach von dir bekommen haben. Das ist einmal eine ganz andere Sichtweise auf ein und dasselbe Thema. Ja. aber halt sehr ganz mal was Neues. Deinen Blog kann man sehen, wir werden ihn eh verlinken dann in der Beschreibung zum Artikel.
Ja.
Wie geht der Domain nochmal?
Ich glaube, der Name ist www.susakar zusammengeschrieben.
Susakar.com
hast du. Genau, genau.
Okay. Ja. Und das Buch werden wir auch verlinken für den Fall, dass irgendwer nachlesen will. Ganz einfach zum Lesen ist es nicht.
Stimmt, aber es ist sehr akademisch. Aber ja, es ist auch im wissenschaftlichen Kontext entstanden, muss ich dazu sagen. Ja. Und dazu ist jetzt, glaube ich, der Blog auch ein ganz gutes Gegenstück, weil ich da eben einzelne Facetten rausnehme und das auch anders formuliere ein
bisschen. Und gibt es auch eine Kommentarfunktion, sodass man mit dir dann auch in Dialog treten kann?
Momentan wenn man noch nicht, weil diese Seite einfach noch nicht so funktioniert,
wie ich das gerne habe. Das machen wir jetzt noch dem Podcast,
glaube ich. Da machen wir jetzt einen Kurs, ja, genau.
Dann können wir mal
genau.
So mit dem Blog tun.
genau. Ja, das wird mir ja, gefallen.
Super, ja. Wunderbar. Ja, dann sage ich jetzt nochmal Danke.
Ja, danke auch. Vielen Dank für die Möglichkeit, da auch laut nachzudenken und Antworten zu formulieren und auch Fragen weiterzugeben.
Passt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss, Baba. Und aufpassen. Das wird ihr so viel.